ich bin hier drüben.
Hey.
Hier beim Campari-Stand.
Ja, du, ich hab mir gerade ein bisschen Ketchup auf meine Hose gekleckert, da auf die Weiße.
Ach du Scheiße.
Ja, es passiert, aber es macht mir nichts.
Aber ist denn das? Ist das ein weißer Umhang, den du da trägst?
Ja. Und ist dir meine Mütze aufgefallen? Das ist so ein schöner, richtiger Sonnenhut, so wie von einem Drogenbaron.
Guck mal, hier gibt's Raffaelos kostenlos.
Natürlich.
Hier, kannst du ihn nehmen. Oh. Das ist so Flying Buffet von der... Siehst du die Frau da vorne mit dem... Die hat auch so einen weißen Hut an wie du. Oh. Den blonden Haaren.
Ja, guck mal, du hast noch ein Stück Melone zwischen den Mundwinkeln, wenn
ja,
ich dich drauf aufmerksam mache.
Ja, die gab's eben am Buffet im Hotel. Also, Schmidi, das ist die Südsee, ne?
Ja.
Das ist die Südsee.
Ist das nicht traumhaft, Guck dir das Wasser an, ne? Lass mich mal ein Foto machen.
Komm, lass mal ein Selfie mal, dass man so hinten wirklich diesen unendlichen Horizont sieht. Weißt du, dass du hier vorne noch so ein bisschen Palme mit reinnimmst und diesen weißen Puderstrand. Weißt du, dass man das alles richtig schön sieht?
Ja,
vielleicht die Füße ein bisschen raushalten.
Sehr gut, komm mal her. Komm her. Ey, das schicken wir ins Büro, ne? Da stehen die dann da im kurzen Hemd, ne?
Das ist nämlich Urlaub. Herr Riebing!
Ja. Geil, ey. Und vor allem, wir sind hier, ohne drehen zu müssen. Wir müssen kein Duell drehen oder so ein Mist. Wir haben einfach nur Urlaub. Einfach nur Urlaub und Raffaello. Komm her.
Guck mal, da kommt so ein weißes Wasserflugzeug.
Das nervt. Ganz schön laut, ne?
Der Typ, der Pilot was? Trägt eine goldene Sonnenbrille. Ist das Glas?
Alter, ey. Ein bisschen dezenter hätte es ja auch getan, ne?
Ist der da?
Ist da.
Sag mal, aha. Nee, das ist nicht Klaas. Dahinter kommt Klaas. Auf einem riesigen dahinter? Schwein geritten.
Oh Mann.
Er hat nur eine Badehose an. Er reitet das Schwein, Freddy.
Alter, ist der gut.
Es ist 2 Meter großes Schwein. Klaas, hallo, hier sind wir.
Ich komme,
warte.
Weg, du
musst bremsen!
Ich kann nicht bremsen!
Sag dem Schwein, es soll bremsen!
Bremsen!
Wir fiepen eine Melone zu!
Ich springe jetzt ab! Boah, jetzt ist der da hinten gegen das Boot gelaufen.
Das?
Naja, wenigstens ist. Vielleicht hört er mal auf zu galoppieren jetzt.
Hast du endlich deinen Frieden mit den Schweinen gemacht?
Nee, das ist, ganz schön anstrengend.
Also setz dich doch erstmal
jetzt
zu uns.
Jetzt nimm dir erstmal einen Drink.
Boah, ja, warte mal, lass hier einmal durchatmen, ey. Ich war jetzt, Gott, wie spät haben wir?
17 Uhr.
Boah, dann war ich jetzt 15,5 Stunden unterwegs.
Bist du mit dem Schwein aus Deutschland gekommen?
Ja, das ist hier, ich vertraue diesen lokalen Schweinen hier nicht, die beißen und alles. Die sind ja so verrückte Bahamas-Schweine. Das ist ein ganz normales Wildschwein aus Brandenburg. Weil ich habe nämlich eine Wette gehabt mit unserem Förster, der gesagt hat, dass unsere Schweine sowas nicht können. Und da habe ich zu dem gesagt, Gerd, der schafft das. Ich habe einen Termin in der Südsee und ich schwöre dir, ich werde auf deinem Schwein dahin reiten. Und ja, genau das ist passiert. Ja gut, jetzt
Und nimmt man da das Schwein direkt vom BER oder wo startet man da?
Nö, den habe ich hier aus so einer Kiefernplantage, habe ich mir den rausgeholt. Den kannst du anlocken mit alter Mitwurst. Und dann musst du ihn halt schnappen und dann darfst du ihn nicht mehr loslassen. Wenn du ihn einmal loslässt, hast du verloren.
Ja. Und hat der,
du, ich würde in den Zeiten würde ich jetzt auch nicht in ein Flugzeug steigen. Ich finde das vollkommen korrekt.
So. Und deswegen habe ich gedacht, hier einfach Sattel drauf, fertig. Und da bin ich, ne? Meine Güte, das war ein Ride, sag ich mal, aber ich kenne das. Life is a Rollercoaster und dann macht mir auch diese Anreise hier nichts. Ich finde es schön, dass wir einfach da sind. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Baywatch Berlin Summer Breeze. Eine neue Ausgabe steht außer Haus. Weil wir sind jetzt viel draußen, weil es ist Sommer.
Ja.
Die steht nicht ins Haus, sondern wir gehen jetzt ja raus. Wir machen die Türen und die Fenster auf. Hoppla, jetzt komme ich. Und wir sind hier wieder in unserem zeitenlosen, zwischendimensionalen Kackraum hier, wo man die Zeit und den Ort vergisst.
Ja.
Aber Schmidt, der ist wirklich aushäusig.
Da ist Summer Breeze.
Du bist wo, Schmidt? Sag mal.
Ja, ich bin auf Mallorca. Ich habe hier noch einen Gig in Krümelstade. Seit dem blauen Haken kann ich hier richtig durchstarten. Danach geht's nach Magaluf. Heute gerade aktuell noch in Palma. Hier ist leider alles dicht, deswegen zieht's mich weiter an die Westküste.
Ich verstehe das. Und Krümelstade, da muss man natürlich auch mal gewesen sein, wenn man irgendwie es ganz nach oben schaffen will, ist das natürlich ein wichtiger Meilenstein. Nein, jetzt mal ernsthaft, du bist da als Testurlauber praktisch. Also du hast wahrscheinlich Ich habe gehört, du erzählst ja sowas immer nicht, vom Kabel-1-Chef, dass du jetzt der Corona-Tester bist. Stimmt das?
Ja, das war...
Du bist da unterwegs und...
Also du machst es nicht für dich, sondern für uns, für die Gesellschaft.
Genau, genau. Ich wollte es mal austesten, ob das mit dem Urlaub noch so gut funktioniert wie früher. Und nach langem Hin und Her, um jetzt mal ernsthaft zu bleiben, habe ich mich entschlossen, doch mal noch in den Urlaub zu fahren, weil ich sonst das Jahr nicht durchstehe, dachte ich mir. Und wollte das einfach mal testen, wie das so ist, wenn man im Flugzeug sitzt mit Maske auf. Ich habe mir so eine FPP3-Maske, müsst ihr euch kaufen. Das ist so eine ultrasichere, ich glaube zu 99,9% sicher, nicht nur den anderen gegenüber, sondern auch einem selbst gegenüber. Und dann saß ich da eingequetscht in so einem Ferienbomber und bin hier nach Malle gedüst.
Das ist schön. Und du hast ja, wie Jakob schon sagte, gesellschaftliche Aufgaben, nicht nur für uns jetzt hier, dass du berichtest, wie es war, wie man es machen kann, wie man es vielleicht auch nicht machen sollte, ja, um sicher zu werden, sondern auch, es geht natürlich auch ein bisschen darum, als Testurlauber die mallorquinische Bevölkerung zu beruhigen, denen praktisch zu erzählen, alles ist wie immer.
Ja.
Das heißt, du hast die Aufgabe, dich als...
Auch aus der Perspektive, richtig. Ja,
natürlich,
genau,
man
ja.
muss als Einzelperson, ja. muss man da anpacken. Das heißt, du musst im Prinzip alles bespielen, was jetzt da ist. Auch ja. wenn nicht so viele Leute da ja. sind, du musst irgendwie das ganze Buffet leer fressen.
Am
du
Balneario
musst,
einpissen.
Ja,
ja genau. Ja. Einfach vom Balkon scheißen, dass die Leute das Gefühl haben, die Deutschen sind immer noch da.
Ja,
richtig. Aber ich muss auch die andere Seite bespielen, das feine Mallorca. Das heißt, ich muss hier auch mit dem Fahrrad rumdüsen, ne? Also mit so einem Rennrad bin ich tagsüber unterwegs. Dann gehe ich irgendwie noch auf die Yacht mit Mickey Beisenherz und seinem Kompagnon und lasse da die Beine baumeln. Und dann abends gebe ich halt die Wildsau, ne?
Ja. Das ist wichtig und wir danken dir dafür und ich trete jeden Abend in meinen Garten, probiere nicht auf den Frosch zu treten und applaudiere dir.
Ja.
Ja,
und Schmitty, wurdest du denn schon geprellt im Urlaub? Ist ja immer so, erster Tag im Urlaub wird man immer aus Versehen geprellt. Da kauft man dann was ganz Besonderes, was, wo man dann später sieht, das gibt's noch an 10 Ständen und dafür die Hälfte. Oder man geht so ins falsche Restaurant, wo man so richtig irgendwie so was ja. Frittiertes frisst, was dann auch so sehr, sehr teuer ist.
Naja, ich wurde von meiner Existenz geprellt, wenn ich es mal so sagen darf. Ich habe gemerkt, Leute, und das ist jetzt wirklich ein ernstes Thema, für alle schönen Sachen dieser Welt ist mein Körper nicht geschaffen. Es war eine, ich bin hier aus dem Flieger direkt auf eine kleine Finca und die hat auch so einen kleinen Pool. Und dann bin ich, dann habe ich mir meine Badeshorts angezogen, das erste Mal seit 3 Jahren oder so, bin rüber in den Pool gelaufen und habe mich da so verbrannt, dass ich wirklich so, ich dachte, ich komme raus wie James Bond aus den Fluten, stattdessen wie so ein Bum-Bum-Eis. Ich sehe aus wie so ein kompletter Heinz-Strunk-Roman in einer Person manifestiert. Ich bin komplett verbrannt und das in Minute 3 meines Urlaubs.
Aber,
und jetzt habe ich die Befürchtung, dass alles, was schön ist, was Leute als schön definieren, für meinen Körper nicht gemacht ist.
Aber ist es so, dass du wie andere nicht an Corona glauben, nicht an Sonnenmilch glaubst? Oder wie kommt es zu dieser Fehlleistung?
Ich dachte ganz kurz, dass so 3 Minuten in der Sonne wird es ja jetzt nicht rumreißen.
Das ist ein Sonnenmilch-Skeptiker.
Sonnenmilch-Skeptiker Schmidt.
Ja, nach dem ganzen Maskenbohai da im Flugzeug dachte ich, ich lass es mal laufen. Ne? Und jetzt kann ich halt nicht mehr auf dem Rücken liegen, kann nicht mehr auf der Seite liegen. Ich habe nur noch eine Position, nämlich auf dem Bauch. Und ich robbe morgens wie so eine Wasserschlange von meinem Bett in den Pool und bleib da ohne Scheiß, das ist jetzt kein Witz, 10 bis 12 Stunden in dem Pool. Weil das kühlt meine Haut. Ich trockne halt komplett aus, innerlich so, aber ich sitze da und trinke Bier. Das ist alles, was ich mache. Und das wird jetzt noch eine Woche so
nach
gehen.
Nach traumhaftem Urlaub.
Ja, ich denke auch oft an euch.
Ne? Sag mal, wenn du uns einen Gefallen tun kannst, wenn du emotional was für uns erledigen kannst, auch wenn da jetzt nicht so viele Leute sind, du kannst dir den Rest ja vorstellen.
Ja.
Mir fehlt zum Beispiel, was für mich bei jedem Urlaub dazugehört, ist abends ins Dorfzentrum zu gehen und da ist dann meist so eine kleine Kirmes aufgebaut mit 40 Jahre alten verrosteten Sachen, mit so einem lebensgefährlichen Autoscooter.
Ja.
Meist ist dann noch so ein Ding, wo man so gegen so einen Boxsack schlagen kann. Greifautomaten sind da öfter mal.
Riecht nach Pommes.
Es riecht ein bisschen nach Pommes. Und ich möchte, dass du 2 Sachen für mich erledigst, damit das auch gemacht wird in diesem Jahr, kosmisch, damit das erledigt ist. A, möchte ich, dass du dich einspannen lässt in so einen, zwischen 2 so großen Masten mit so Gummibändern, dass du so ganz hoch auf den Trampolin springen kannst.
Ah, sehr gut. Ja, das würde ich auch gerne, dass das macht. Ja.
Dass
ja.
du das vielleicht heute Abend machst, so. Das macht man so in der Regel ab 10, damit die Kinder sich nochmal austoben, weil die auch so lange geschlafen haben. Also ab 22 Uhr kannst du das machen. Und dann möchte ich bitte, dass du deinen Jakobs und meinen Namen noch auf einen Reiskorn schreiben
ja,
lässt.
Ja, das wäre so schön. Und ich will noch, darf ich auch noch einen Wunsch abgeben? Ich will, dass du sowas, so eine Art, so einen komischen Flummi kaufst bei so einem Straßenhändler, der so leuchtet, wenn er hochfliegt.
Ja.
Weißt du, ja. Das schmeißen die dann immer so den ganzen Abend immer hoch. Und Leute staunen darüber. Sowas will ich
das
haben.
Das würde ich alles machen, Leute, aber in so ein Geschirr kann ich mich nicht spannen lassen, weil ihr hattet wohl noch nie einen richtigen Sonnenbrand. Das hört sich an wie das ist eine grauenhafte Vorstellung. Und B, muss man wirklich sagen, Corona merkt man hier schon. Also A, musst du ja alles mit Schutzmaske hier erledigen, also auch auf der Straße laufen, selbst mit Sicherheitsabstand, egal, sobald du das Haus verlässt, Schutzmaske auf. Ach. Und es ist halt wirklich wie ausgestorben. Also man sieht richtig die alten Wege und Gassen so in der Stadt, in der ich da bin. Man kann sich vorstellen, wie sich normalerweise die Touristen hier tottrampeln und gar nichts ist los. Es ist wirklich gar nichts los. Keine Kirmes, kein Spaß. Die Hälfte der Kneipen hat zu, die Hälfte der Geschäfte hat zu. Es ist wirklich wie ausgestorben.
Es ist ja auch klar. Mega gut. Und im Prinzip wissen wir das ja auch und wir haben es auch nicht anders erwartet. Aber so ähnlich wie ich ja gerade mit dem Schwein 15,5 Stunden über den Pazifischen Ozean
da geritten bin. Da hast du echt was auf dich genommen.
So ähnlich könnte man ja auch die Gedankenreise weiterführen in unspektakulärerem Umfeld, nämlich zum Beispiel mit diesem Trampolin. Also beim Schwein hat es auch niemand hinterfragt. Ja. Hier in unserer Dreierrunde.
Das stimmt. Ja,
aber ich verstehe natürlich, dass man dort verantwortungsvoll umgehen muss mit der Tatsache, dass man dort natürlich ein bisschen Geld hinbringt, den Tourismus weiter irgendwie in so einer Notbetreuung am Laufen hält, aber sich natürlich trotzdem verantwortungsvoll verhält und weiß, was die Stunde geschlagen hat und dann nicht wie einige andere da irgendwie hinfahren und das Gefühl haben, es ist alles wie immer. Das ist natürlich kreuzdämlich. Ne?
Naja, ob jetzt die Palette Bier, die ich mir da gekauft habe, den Tourismus rumreißt, da bin ich mir nicht so sicher. Ne?
Wobei, was ich mir sehr wünschen würde, Schmitti, ihr kennt doch diese Auswanderer von Vox, diese beiden Bodybuilder, ne?
Ja.
Und die haben ganz knapp kurz vor Corona ein Fitnessstudio-Konzept entwickelt, wo du Geld reinschmeißt in so einen Kasten.
Ja.
Und dann darfst du da kurz Fitness machen und dann gehst du wieder raus, ohne menschlichen Kontakt. Und könntest du da für mich bei denen mal 5 € reinschmeißen?
Du wirst lachen, ne? Aber ich bin ja der weltgrößte Goodbye Deutschland-Fan.
Ja.
Und die Robins sind mir natürlich sehr bekannt, meine Lieblinge. Werden übrigens auch im Sommerhaus der Stars stattfinden dieses
herrlich,
Jahr.
Ah, herrlich, ja.
Und ich habe wirklich schon mit dem Gedanken gespielt, jetzt kein Witz, dort mal vorbeizufahren an ihrem Fitnessstudio.
Wie, als was? Also, ja. Guck mal, das ist doch mittlerweile interessant, ne? Weil wir haben doch früher unser Büro gehabt, jetzt mittlerweile sind wir auf der einen Spreeseite, früher waren wir auf der anderen Spreeseite und da war früher so Viva und MTV und so, bis das dann irgendwann so Ende der 80er ausgestorben ist. Und dann hatten wir unser Büro und so ungefähr 100, 150 Meter Luftlinie war so ein Boot. Das war früher, waren das Gästeräume für die MTV-Gäste und so. Irgendwie so ein Kahn, der da lag, der nicht mehr fahren konnte und so. Also ein Schrottboot irgendwie. Und das wurde dann irgendwann mal, als die Büros sich auch geändert haben, neue Firmen da reinkamen, wurde das ein Drehort für Berlin Tag und Nacht. Das ist also dieser Impro-Soap, die da auf RTL 2 läuft, hoch und runter, wahrscheinlich immer noch,
das läuft, glaube ich, noch.
Immer noch sehr erfolgreich und so. Und das war einer von diesen Drehorten, das heißt, das war ein ikonischer Platz in Berlin irgendwann.
Ist es immer noch, da wohnt der Schmitti drin, soweit ich weiß.
Wer wohnt da drin?
Es gibt noch einen Schmitti.
Der Schmitti, ja.
Schrott-Schmitti.
Ja. So ungefähr, da ist so eine obskure Männer-WG drin. Und der Khan hieß Genghis Khan, oder hier ist immer noch. Und der ist immer noch witzig. Schauplatz bei Berlin Tag und Nacht.
Und das ist so, guck mal, dass es gibt ja in allen möglichen Reiseführern, da brauchen wir auch keinen Reiseführer für, gibt es ja dann in jeder Stadt irgendwelche.
Das Restaurant von Seinfeld in New York.
Ja, oder das Kolosseum in Rom.
Ja,
oder das Brandenburger Tor oder die East Side Gallery, also das letzte verbliebene Stück Mauer, was hier noch steht und an der Bernauer Straße nochmal das große Mauermuseum und so weiter. Ja, aber für eine ganz andere Klientel von Berlin Tourismus gibt es jetzt eben noch den Genghis Khan, also den Außendrehort von Berlin Tag und Nacht, und da haben sich wirklich Familien aufgestellt. Ja. Vor diesem Khan sich haben fotografieren lassen. Ja. Und ich habe dann damals, als wir täglich da waren, gefragt, na, wo kommt ihr denn her? Und die kamen teilweise von einer ganz anderen Ecke aus Deutschland und sagt, was macht ihr denn hier in Berlin? Ja, nix, wir wollten hier mal herkommen.
Ja.
Ich sag, ach so, und guckt ihr euch noch andere Sachen an? Nee, wir gucken uns hier das Boot an. Und dann haben die sich praktisch da so aufgestellt. 4 Personen, 6 Zähne. und richtig gute Laune.
Und wollten die gar nicht die Nofretete sehen im Pergamon-Museum?
War denen nicht so wichtig. War denen nicht so wichtig.
Ich wurde auch 1000 Mal gefragt nach der WG. Wo ist denn die WG von Berlin Tag und Nacht? Die ist da am Schlesischen Tor irgendwie und da wurde ich weitaus öfter wie zum Beispiel da im Pergamon-Museum. Ne? Ja.
Übrigens war es in der Zeit so, dass unser lieber Kollege, der jetzt auch schon lange bei der Florida arbeitet, Frank Tonmann, noch praktisch freier Tonmann war. Und da war es so, dass er so 1-2 Tage die Woche ja für Neo Paradise mit uns gedreht hat. Aber es gehörte eben auch zu den Pflichten, damit halt irgendwo auch die Knete herkommt. Er musste den Arsch in Bewegung halten, dass er praktisch für die Kollegen von Berlin Tag und Nacht auch Ton gemacht hat. Und es war so, dass wir dann ganz oft, wenn wir ihn da gesehen haben, wie er da irgendwie übers Boot geschlichen ist, mitten in die Takes immer gerufen haben, Frank Arschloch, lass den Scheiß. Aber so ganz, ganz laut, sodass er, dass praktisch auch Frank irgendwann dort nicht mehr eingesetzt werden kann, weil es klar war, da kommen die Kollegen von Neo Paradise, die dann ganz laut in die Takes Frank Arschloch rufen.
Stimmt, ich erinnere mich. Aus dem Fenster.
Ja, Frank Arschloch, komm da weg, lass den Dreck. Und dann so haben wir praktisch Frank gerettet.
Frank hat aber auch mal, wir haben ihn da rausgeholt, das stimmt. Wir haben ihn aber auch mal, Schmidt, vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte auch noch. Er hat auch so Doku-Soaps gemacht, ne? Und es gibt ja viele Doku-Soaps, die ich ja gerne gucke, wo Kinder zur Welt kommen, weil ich immer gerührter bin als die Eltern. Ja. Habe ich ja schon mal erzählt, dass ich das immer toll finde, wenn da irgendwie so Kinder zur Welt kommen. Und das sind ja manchmal auch Leute, denen die Kinder auch so,
haben nicht oberste Prio.
Die passieren denen so ein bisschen.
Ja.
Und man muss ja während der Schwangerschaft muss man ja mal aufhören zu quarzen, weil das nicht so gut ist.
Kannst du nochmal sagen, warum?
Na, das ist nicht so ungesund.
Sehr schlecht.
Das ist ungesund für die Kinder. Und trotzdem ist ja so eine Geburt auch Stress. Und eigentlich sagt wahrscheinlich die Hebamme und jeder Arzt, komm, jetzt muss das Kind da irgendwie raus. Alles, was hilft, wird jetzt gemacht. Und der Frank hat als Tonmann mit einem Kamerateam dann manche dieser Geburten begleitet für diese Doku-Soaps. Na, da stehst du da wird nicht alles gezeigt dann im Fernsehen, aber als Tonmann und also bist du ja natürlich die ganze Zeit dabei und kriegst halt mit, wie das Kind da zur Welt kommt. Eigentlich toll, ne? Das Wunder der Geburt und so mal mitzuerleben. Genau. Und da hat dann wohl eine Mutter richtig rumgeschrien und so, was ja auch, ne, natürlich ganz normal ist bei einer Schwangerschaft und bei einer Geburt. Und dann hat sie immer gesagt, ich brauche jetzt eine Zigarette! Das ist mir alles zu anstrengend! Und siehe da, sie hat eine bekommen. Das heißt, das Kind
ins Leben geraucht.
Ins Leben
gequalmt.
Sie hat dem Kind Leben eingehaucht.
Ich habe irgendwie das Bedürfnis, dass wir jetzt irgendwie noch so einen Disclaimer machen. Wir haben auch einen Bildungsauftrag.
Was? Dass man nicht rauchen soll während der Geburt? Wem sollen wir das denn erklären?
Ich habe irgendwie das Gefühl, weil
solche Zuhörer will ich nicht haben, denen man das erklären
muss. Es klingt so witzig, es klingt irgendwie so, es klingt auch ein bisschen cool, aber es ist nicht cool. Liebe Mütter, lasst es sein.
Ist ja wohl logisch, dass das nicht cool ist. Also wem soll ich das? Sollen wir jetzt die drei Leute nochmal abholen, die jetzt sagen, oh, wieder was gelernt. Während der Geburt nicht rauchen.
Ja.
Ja, stimmt.
Nicht machen?
Auch rauchen?
Auch Tabu Tequila-Shots?
Tequila-Shots auch, auf keinen Fall.
Und Schweinebraten essen. Es passt nicht. Unpassend in der Situation.
Nee, und vor allem, überhaupt mit so scharfen Messer und Gabel, das ist halt völlig unkontrollierbar.
Ja, mit Stäbchen essen auch nicht machen. Das ist gefährlich für die Ärzte. Ja. Kleine Tipps aus der Männerrunde Thema Geburt.
Ja, muss man auch mal loswerden. Weißt du, man denkt ja manchmal, dass alle alles immer wissen. Und dann ist man erstaunt, wo man dann doch noch Wissenslücken hat, die aufzufüllen sind gesellschaftlich. Ja.
Weil Schmidt ja gerade Testurlauber auf Mallorca ist. Es gibt gerade etwas, was hier in Berlin stattfindet, da möchte ich mit euch drüber reden. Der BR ist ja als Gag-Thema hinlänglich bekannt, sollte, glaube ich, vor ungefähr 10 Jahren eröffnen. Hat auch eben entsprechend diese Ästhetik, wenn man jetzt Bilder sieht, also sieht genau aus wie der Hauptbahnhof oder der Flughafen in Düsseldorf, also dieses Design ist nicht mehr aktuell und der ist aber immer noch nicht offen und gerade ist man im sogenannten Testlauf. Das heißt also 400 Leute haben gestern den Betrieb am BR wieder getestet und was mich erstaunt ist, es gibt wirklich Leute, die freiwillig an so einem Test teilnehmen. Das heißt, die sind bereit. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das, was am beschissensten ist am Urlaub, das wollen die gern erleben. Die wollen gerne Koffer packen, weil du musst also Koffer mitbringen. Was super kacke Koffer packen. Die wollen gerne zum BR rausfahren. Das ist super scheiße. Dann wollen die in der Schlange stehen mit ihren Wagen. Dann wollen die erfahren, wo ihr Flugzeug ist und über diesen ganzen dämlichen Flughafen laufen, warten, nicht pissen gehen können. Die sind praktisch privat bereit, dieses Scheißerlebnis für die Gesellschaft auf sich zu nehmen. Wie muss man drauf sein? Es sind Leute, die sind geduldiger als Jesus. Das passiert
gerade. Also ich hab mehr Verständnis für Hooligans, was sie so in ihrer Freizeit treiben.
Ja, du hast recht. Ich habe für vieles mehr Verständnis als dafür. Für wie viel Geld würdet ihr diesen Tag auf euch nehmen?
Also.
Na gut, Klaas, bei dir macht's keinen Spaß. Es wird dir keiner 10 Millionen geben.
Es ist eine schwierige Phase meines Lebens, mich sowas zu fragen. Aber die, das ist kurios, ne?
Du hast vollkommen recht. Ich finde auch so wirklich, ich habe so schlechte Laune, wenn ich in Urlaub fahre. Der Anreise- und Abreisetag ist für mich ein einziges Grauen, ein einziger Horror. Und wenn du das so beschreibst, dann kriege ich sofort wieder Gänsehaut. Ja. Wenn ich dran denke, dass ich irgendwie in einer Woche wieder abreise und hier, weißt du, morgens raus, früh aus den Federn, hast die ganze Woche warst nur faul im Pool, dann musst du irgendwie zum Mietwagen, dann hoffen, dass er die Dellen nicht sieht, ja, der Typ, der den abnimmt. Dann irgendwie mit einem Shuttlebus zum Flughafen und. Das machen die alles freiwillig. Leute, ey.
Ja, und dann mit dem ganzen Gedöns, was man dann noch mit dabei hat und so. Also
das Schlimmste im Urlaub ist ja der Moment, weil man das erste Mal seit Wochen wieder eine lange Hose anzieht. Und ich will auch unsere Hörer darauf aufmerksam machen. Selbst diese schöne Summer Breeze, dieser unendlich schöne Sundowner für die Ohren, dieser Sommer hat ein Ende. Und in 2 Wochen machen wir die letzte Folge Summer Breeze und dann heißt es wieder lange Hosen anziehen. Dann heißt es wieder ab ins Büro.
Ja, dann ist wieder Bürohumor hier angesagt. Ja.
Das klingt gerade so, als hättet ihr aktuell Hosen an.
Nee.
Nein, es ist ja hinlänglich bekannt, dass der einzige Nackt-Podcast Deutschlands ist, der wirklich rein nackt aufgezeichnet wird.
Also seit Samstag ist bei mir Freikörperkultur angesagt, Leute.
Ist das so? Na, du hast, ja, wieso? Oh, jetzt wirkt er das hier die Haare wieder hoch.
Spiel die hier auf. Zieh dir was an. Habe ich überlegt, ob man nicht solche Katzenverhaltensweisen mit ins Leben nimmt.
Ja, aber ihr müsst jetzt ausgerechnet mit der einen Sache anfangen, die jetzt nun wirklich nicht schön und ästhetisch ist, wofür Katzen nicht im alten Ägypten bewundert wurden, dass sie irgendwie den Teppich anlecken und sich die Haare sauber lecken und dann ihr eigenes Fell wieder auskotzen. Das ist doch die eine Sache, die notwendig ist wahrscheinlich für den Organismus und für die Organisation eines Katzenlebens. Aber das ist jetzt nicht die eine Sache, die diese Tiere so mysteriös und elegant macht, oder?
Nee. Leute, ich bin jetzt seit einem Jahr Katzenvater und ich habe keine Gratulation von euch gekriegt. Was ist da los? Wo sind die SMS, die Grußkarten, die Blumensträuße?
Also.
Seit gestern ein Jahr Katzenvater.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, top.
Ja. Wie alt
das
werden
war's
so Katzen?
Jetzt, oder was?
Wie alt werden so Katzen?
Ja, ich glaube 15, 20 Jahre.
Wenn man lieb
tipp
ist.
Tipp ich jetzt.
Wenn man das nicht macht wie ich als Kind, weil jetzt mittlerweile würde ich das auch nicht mehr machen und das soll man auch nicht, aber ich weiß, dass meine Schwester und ich uns unsere Katze zugeworfen haben manchmal. Bin bei.
Und also wie hieß das Spiel?
Das war jetzt nicht so ein Spiel. Also wir haben uns aber eingeredet, dass die Katze daran Spaß hat.
Dass sie so immer Juhu ruft.
Ey, was man so für Sachen gemacht hat. Also würde ich nie im Leben mehr, wie kann man sowas machen? Wir haben zum Beispiel, mein Kumpel Nils hatte einen Hamster. Und dann gab es einen Rohbau, wo meine Oma, mein Opa haben da ein Haus gebaut, hinten da bei uns auf der Wiese. Und dann stand da dieser Rohbau ganz lange. Da ist zwischendurch Opa, Oma, war das Geld nicht so, saß nicht so locker. Und dann stand dieser Rohbau relativ lange da, bevor das nächste Gewerk angefangen hat weiterzuarbeiten, bis Opa wieder gesagt hat, jetzt kann er wieder. Ja? So. Egal, lange Geschichte, müssen wir jetzt nicht mehr ausgraben mit Opas Haus. Aber die Regenrinne, die war schon angebracht. Und unter der Regenrinne war dann noch so ein Plastikrohr hinten dran, so ein Gummirohr und dann führte das in so eine Tonne. Und in der Tonne lag so Papier und so Zeug. Und dann hat Nils, ist irgendwann auf die Idee gekommen zu sagen, also dieser Hamster hat da Spaß daran und hat den in die Regenrinne reingesetzt und der ist dann einmal um das ganze Haus rumgerutscht und einer hat ihn oben reingesetzt und der andere hat unten gewartet, bis er rauskommt. Solche Sachen, das darf man doch nicht machen, das ist doch... Man hat als Kind kein Verständnis dafür, dass dieser Hamster jetzt nicht die ganze Zeit denkt, wow, geil, wow, sondern...
Ja, wie im Spaßbad, ne?
Ja, eben, so stellt man sich das vor, wenn man so kindliche Gedanken hat. Man kommt gar nicht auf die Idee, dass das vielleicht nicht so gut sein könnte.
Aber ich habe in dem Zusammenhang was ganz Tröstliches erst in der letzten Woche erfahren. Ich hatte auch einen Hamster, der hieß Schnuffel Und der hat bei mir im Zimmer gelebt, bis klar wurde, dass Hamster nachtaktiv sind. Und dann ist er nachts immer im Gästebad, musste dann schlafen. Und ich hatte auch den Eindruck, ich habe den nicht so gut behandelt. Und das war der Grund, warum der nach nur 2 Jahren kam ich immer in mein Kinderzimmer und dann lag der in der Mitte.
Naja.
Und der ist ausgebrochen und hat dann aus, glaube ich, den Freitod gewählt. Und so ist das irgendwie in meiner Seele auch haften geblieben, dass er sich so unwohl bei mir gefühlt hat, dass er aus dem Käfig ausgebrochen ist eines Nachmittags, als ich in der Schule war. Und dann einfach in der Mitte des Zimmers gestorben ist. Und ich habe erst jetzt erfahren, dass Hamster auch wirklich nicht so lange leben. Die leben nur insgesamt 2 Jahre.
Ja.
Und das war mir nicht klar. Ich dachte, der hat, also das hat mich richtig entlastet, dass ich diesen Hamster nicht auf dem Gewissen hatte.
Ich kann wirklich sagen, das ist kein Witz. Ich hatte einen Jugendfreund, der ist auch so ein bisschen kräftiger und jetzt so motorisch ist er jetzt nicht fürs Uhrmacherwerk, Handwerk irgendwie geschaffen, ne? So ein bisschen, hemdsärmelig, würde man sagen, schon als Kleinkind. Und der hatte auch einen Hamster und der hat den immer so gestreichelt, dass man immer Angst hatte, dass der das überlebt. Also so richtig eigentlich plattgedrückt wie so ein Hamburger. Und das ist jetzt kein Witz.
Von Mäusen und Menschen.
Der Hamster hatte irgendwann, der wurde so oft gestreichelt von dem Jugendfreund, dass er, kein Scheiß, der ist jedes Mal sein Hobby oder / Freitod, der ist den Vorhang hochgeklettert und hat sich von oben fallen lassen. Andauernd. Der ist immer hochgeklettert, hat sich einfach losgelassen, fallen lassen. Der wollte den Freitod, weil er nicht mehr von diesem Jungen
hatte der da so einen kleinen Wingsuit an?
No.
Stand da Red Bull drauf?
Nee, das sah aus wie in Stirb langsam 1, wenn der Bösewicht, wie heißt er denn, der Deutsche, wenn der vom Hochhaus fällt.
Baumgartner.
So sah das aus.
Ah nee, das ist
ja genau so.
Ja. Ja. Wisst ihr, was ich letzte Woche machen musste? Musste mal wieder, so alle Jubeljahre, muss ich mal zu so einem Akustiker gehen und muss mir für die Arbeit Neues in ihr anpassen lassen.
Was ist das?
Das erkläre ich kurz. Das ist dieser, wenn man so redet von dem Knopf im Ohr, den dann irgendwie Moderatoren mal haben, da habe ich dann entweder dich oder Schmidt oder sonst wen da auf dem Ohr, während ich moderiere und du sagst mir dann noch eine Minute, Klaas, halt die Fresse, wir sind drüber, halt's Maul, Werbung jetzt, Alter, hörst du mich nicht? Werbung jetzt. Ja. Und so, diese Sachen, diese Ansagen kriege ich aufs Ohr.
Ja.
Ne? Dafür brauche ich ein In-Ear und das muss angepasst werden. Das heißt, da wird mir so eine Masse ins Ohr reingespritzt, die härtet dann aus und dann wird das auf meinen Gehörgang, wird das dann irgendwie individuell angefertigt, dass ich das so reinstecken kann, dass das nicht mehr rausfällt.
Mhm.
Und das muss man ab und zu mal neu machen, weil dann bricht dann was ab oder das funktioniert nicht mehr oder mein Ohr wird größer, so wie im Alter. Ich habe keine Ahnung, ob sich da irgendwas verändert.
Du hast deine verbummelt, sagst wie es ist.
Nee, habe ich nicht. Nein. Die passen ja immer andere drauf auf. Nee, die habe ich noch, aber die sind ein bisschen kaputt. Das eine ist so ein bisschen eckig an der einen Seite geworden und das andere passt nicht mehr und fällt mir manchmal raus beim Grinsen, weil meine Ohren wackeln, wenn ich grinse. Geht manchmal sogar die Sonnenbrille richtig hoch. Das ist so ein anatomischer Gag, den ich drauf habe, den ich aber auch nicht abstellen kann. Insofern brauche ich diese angepassten Dinger. Und es ist dann so, das macht man beim Akustiker, nicht beim Ohrenarzt, aber der muss natürlich einem diese Masse da reinmachen. Und jedes Mal kommen erstaunliche Dinge zutage, die bereits in meinem Ohr drin sind.
Wie?
Fernsehrequisiten sind in meinen Ohren. Bei beiden Malen, bei dem letzten Mal und beim jetzigen auch.
Aber du bist ja schon jemand, das wissen die HörerInnen vielleicht nicht, der jeden Tag duscht.
Ja, sicher.
Ja.
Ja, also jetzt im Sommer nicht jeden Tag.
Würde ich jetzt auch nicht die Hand fürs Feuer halten, aber ein gepflegter Typ darauf.
Ich bin ein gepflegter Typ, aber manchmal stelle ich schon fest, ach, Dienstag ist schon. Ist ja ein Ding.
Ja, was ist da, was kam?
Aber was war denn da jetzt?
Ja, dann war es so, dass dann beim letzten Mal war das so, dass dann der Typ von diesem Hörgeräteladen da, wo man da hingehen muss, der dann sagt, was ist denn das da drin? Also der guckt mit so einer Lampe und so einer Vergrößerungslupe da rein und sagt, was ist denn das? Hätte ich noch nie gesehen. Und das ist ja was man nicht hören will, wenn einem einer ins Ohr reinschaut, dass er sagt, was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Sag ich, was ist denn da drin? Ja, weiß nicht, ob ich das jetzt da rauskriege, aber was ist denn das? Sagt er die ganze Zeit. Ist das ein Tick-Tack? Sag ich, wie? Das kann doch kein Tick-Tack in meinem Ohr sein, das würde ich doch merken. Ja, merken Sie das gar nicht? Sag, nee, was ist denn da drin? Und dann kam raus, ich hatte tatsächlich eine kleine weiße Styroporkugel im Ohr. Wisst ihr, wo die herkommt? Wisst ihr noch, als wir, ich glaube, mit Olli Schulz zusammen in so einem Van gefahren sind, als wir ganz viel weiße Styroporkugeln als Schneeersatz in so ein Auto reingekippt haben, wo nachher die ganze Lüftung kaputt war, weil überall diese Styroporkugeln drin waren, wo
da
wir so
Ärger
gekriegt
haben. Da gibt es einen Prozess mit Avis, bitte, auf das zu erzählen.
Gibt es?
Das gab Ärger, ja.
Ja, naja.
Ja.
Gut, wusste ich nicht. Ja. Also weißt du das noch, Thomas, dass wir diese ganzen kleinen Styroporkugeln im Auto hatten?
Klaas, du weißt, dass ich mich an diesen Dreh recht gut erinnere.
Ja, der war nicht so, es hat nicht so gut gelaufen.
Das war
gelaufen.
Mein Vietnam, dieser Dreh.
Ja, ich weiß, aber
ich kann ja mal kurz erzählen, was da los
jetzt,
war.
Ich will von meiner Kugel im Ohr erzählen.
Also Klaas, du erzählst jetzt erstmal deine Kugel zu Ende und dann darf Schmidti sagen, wo das schlimm war.
Ja, Moment, da war also eine Kugel im Ohr. So, und jetzt muss ich aber leider die Geschichte noch ein bisschen weiter erzählen. Merk dir deinen Hass. Sollte dir nicht so schwer fallen.
Ich komme drauf zurück, Schmidti.
Ja, lehn dich muss zurück. Das kurz weiter erzählen, denn das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ne? Und ich habe diese Kugel ja auch bestimmt ein halbes Jahr mit mir durch die Gegend getragen. Ne? Und jetzt war ich wieder beim Akustiker, weil ich Neues brauchte.
Ja.
Und dann hat er wieder ins Ohr.
Ich bin richtig gespannt, wie ein Überraschungsei. Was war drin?
Ein Happy Hippo. Nein, es war so. Der hat da reingeguckt und sagte,
dein Mercedes, den du verbummelt hast?
Das wäre schön. Und den Schlüssel von meinem Roller. Das wäre auch geil. Weiß ich nämlich auch nicht, wo der ist. Nee, es war, sagte er dann so, da ist was Grünes drin. Und da denkt man ja erstmal, naja gut, das hätte ich jetzt auch erwartet, dass da irgendwie was Grünes drin ist im Ohr, denke ich mir, naja, das klingt ja irgendwie logisch. Ne?
Ja.
Dann habe ich gesagt, ja, und ist das jetzt so ungewöhnlich? Naja, es ist Neongrün, hat er dann gesagt. Und es leuchtet so richtig. Gesagt, wie, es leuchtet und es ist Neongrün. Ja, und es klebt so an der Wand. Sag, an was für eine Wand? Seit wann habe ich Wände im Ohr? Was ist los? Und dann, ich kriege das nicht richtig zu greifen. Und dann hat er da wirklich ewig drin rumgemacht und so. Irgendwann hat er so eine kleine Schlaufe geholt an so einem kleinen Stab.
Lasso.
Und hat das, so eine Art Lasso, aber mini klein.
Ja.
Und hat das da so ein Floh-Lasso und hat das dann so da rausgeholt. Und weißt du, was das war?
Nee.
Ich war doch bei dieser Show von Kai Pflaume.
Wie heißt das?
Ja, klein gegen groß.
Mit dem Bagger.
Ja, und da habe ich doch am Ende so Schleim über den ganzen Körper gekriegt. Und das ist mir natürlich in jede Ritze gelaufen. Die anderen Ritzen habe ich ja alle begutachtet. Da war nichts mehr. So. Aber im Ohr konnte ich ja nicht so tief reingucken. Ich hatte noch Schleim von Kai Pflaume im Ohr.
Damit hätten wir den Folgentitel, oder? Schleim von Kai Pflaume.
Ja, so ist es.
Um
ja.
Gottes Willen. Ja. Und war es danach so, als das alles raus war, wie in der Simpsons-Folge, wo festgestellt wird, dass Homer einen ganzen Wachsmalstift in der Nase hat, der ihm aufs Gehirn drückt. Und der wird dann entfernt und ist Homer ultraschlau. Und am Ende der Folge entscheidet er sich, dass der wieder zurück soll, lieber.
Ja, ich bin auch kurz davor, mir es wieder reinzutun. Ich krieg zu viel mit.
Ja, hast du direkt eine Oper komponiert oder so?
Ja, genau. Ja, ich habe jetzt das absolute Gehör. Es macht mich wahnsinnig. Und ich stecke mir da jetzt jeden Morgen Europax rein, damit ich wieder so bin wie immer. Ja, so sieht das aus.
Also und der Dreh, Schmidti, also der war ja mit Olli Schulz, Joko Winterscheidt, Klaas Häufer Umlauf und der ist jetzt praktisch suboptimal, ist der so semi gelaufen.
Du musst jetzt nicht, also du hörst jetzt mal auf semi zu sagen, weil das nämlich ekelhaft ist und du musst jetzt auch nicht alles erzählen, Schmidti, ne?
Ja, das passt jetzt tatsächlich auch nicht so in unsere Summer Breeze Vorstellung, die wir hier verbreitet haben. Wir wollten ja irgendwie sonnig sein und sommerlich und gute Laune und ich sag mal so, das war ein Dreh. Ich glaube, so richtig habe ich seitdem nichts mehr gedreht für euch beide, abgesehen von Duell um die Welteinspielern.
Ja, das liegt aber daran, dass du die Karriereleiter da hochgefallen bist.
Nee, das lag an dem Dreh.
Und jetzt Chef von dit Ganze bist.
Der lag an dem Dreh, Klaas.
Lag nicht an dem Dreh.
Es gab irgendwie so, es gab Spannungen in der Luft, die vor allem damit zu tun hatten, dass keiner der drei Protagonisten, Winterscheidt, Häufer Umlauf und Schulz, Bock hatten zu drehen.
Ja, das macht Sinn.
Und
wir mal haben.
Aber die Sendung Zirkus Halligalli muss ja auch irgendwie voll gedreht werden, ne?
Man hatte nicht so viel Lust dazu, ja.
Und man merkt schon an der, wir machen jetzt einen Buddy-Tag, heißt ja im Grunde schon, wir haben eigentlich keine gute Idee, also hoffen wir auf die Magie, die in der Luft liegt.
Gute Laune ist auch nichts, was man mit heißem Wasser aufschütten kann. Die muss da sein.
Wir stecken euch also, euch drei Zirkuspferde, ne, in ein Auto und fahren mit euch zu einer Skihalle, war es, glaube ich, irgendwo. Ja. Und dann geht ihr da Skifahren und du solltest den Skilehrer machen und so und alle einen super geilen Tag haben. Ihr hattet null Bock. Olli Schulz hatte überhaupt gar keinen Bock mehr, Fernsehen zu machen. Das war wieder eine dieser Phasen. Er wollte wieder sich auf die Musik konzentrieren, nur noch ein paar Konzerte spielen und mit Fernsehen mal überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Und und ihr
Moment,
beide wart einfach
Vorschulz
so kaputt.
Vor Schulz und Böhmermann.
Vor Schulz und Böhmermann, ja. Ja.
Ja.
Aber gut, das kommt halt so wie Ebbe und Flut an der Nordsee, kommt halt diese Lust von Olli Schulz aufs Fernsehen so. Und da war auf jeden Fall sehr, sehr Ebbe. Und bei Joko Winterscheidt, Klaas Häufer Umlauf, ihr wart so auf dem Level, ach, wir sind ja eigentlich Stars, was müssen wir denn eigentlich noch arbeiten? So ein bisschen hat er, so, zumindest habe ich so rausgelesen an dem Tag. An dem Tag.
Herr Schmidt, wie lange haben Sie das schon? Wie lange geht es Ihnen schon so? Da kommt ja einiges jetzt raus. Also mich wundert es sehr, dass man mit dem Finger da auf so eine Stelle tippt, die Sie vielleicht gar nicht mehr bemerken. Und auf einmal kommt da richtig so ein Vulkan aus Ärger aus Ihnen herausgeschossen. Seit wann geht es Ihnen
denn
so?
Ja, das hat bei mir leider nicht im Ohr festgesetzt, sondern im Hirn, in meinem Herz. Sind da ganz viele Styroporkugeln. Auf jeden Fall schlecht gelauntester Buddy-Tag ever. Keiner hatte Bock, wir kommen in diese Skihalle an. Ich versuche da noch so ein bisschen was wie Regie zu machen, zu sagen, so, komm hier, den Gag könnten wir machen, das machen. Und ich glaube, du, Klaas, hast dich erstmal pennen gelegt, hast dich auf so eine Bank da gelegt, hast gesagt,
das alles da ewig müde. Dauert, da der feine Herr Regisseur wieder die Auflösung nicht zu Hause vorbereitet hat.
Hart gepennt, Joko gleich ins Bistro da von dieser Skihalle und Olli Schulz hat nur telefoniert und hatte auch keinen Bock. Und so ging das den ganzen Tag. Zu allem müsste man euch so tragen. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ihr könnt mich jetzt mal kreuzweise. Und man sieht noch in den Aufnahmen von dieser Mats, hat mir, ich habe die Mats nicht mal geschnitten, weil ich war wirklich psychologisch dazu nicht in der Lage. Unser Kollege Rauli hat die geschnitten und er hat gemeint, es war so komisch, weil ihr macht da so ein paar müde Gags und im Hintergrund fährt der Regisseur, nämlich ich, Snowboard. Das und ab einem Beste. Gewissen Zeitpunkt habe ich einfach gesagt, macht doch, was ihr wollt, zieht euch dieses Kuhkostüm an und du, Klaas, machst so ein bisschen auf österreichischer Skilehrer. Ich gehe jetzt Snowboard fahren, sagt, wenn ihr fertig seid. Ich war wirklich so durch, ich habe euch so sehr gehasst an diesem Tag. Bis heute war das, glaube ich, der letzte Tag, wo ich gedreht habe für so eine wöchentliche Sendung von euch.
Ja, das war vielleicht auch besser, du, bevor das dann noch eskaliert. Ne? Da gibt's ja immer viele Wahrheiten, die an so einem Tag zusammenkommen und viele Blickwinkel und Perspektiven und wo da nun die objektive Wahrheit liegt, so. Das vermag man nicht zu vermuten. Insofern ist es besser, man sagt, trennen bitte auseinander und nie wieder zusammen, ist manchmal einfach die beste. Manchmal wird man auch für Sachen verantwortlich gemacht, für die man nichts kann. Ich habe sowas gestern mitbekommen. Ich war gestern am Badesee und da hat, hast du dir schon das erste Paderborner aufgemacht wieder?
Das zweite ist San Miguel. Ich bin kein Paderborner, ich bitte dich.
Ja, das hat immer 79 Cent an der Tanke gekostet bei uns. Das war gern gesehen, gerade am Ende des Monats.
Bitte nicht zuschicken.
Doch. Nein, wenn es Paderborner Pilsen dann gibt, wer ein Tropfen Bier verschenkt, wird aufgehängt. Das ist ja wohl klar. So, nun schauen wir mal, was ich erzählen wollte. Also gestern war ich am Badesee und da fand ich es ganz schön frech von so einem Jugendlichen, wie der seine Mutter behandelt hat.
Ach.
Da war ein Jugendlicher mit offenbar seinem Freund. Und er wurde so von der Familie, obwohl er eigentlich jetzt jugendlich ist und die kleineren Kinder da mehr Spaß dran haben, wurde der mitgenommen zum Badesee. Da waren also mehrere kleine Kinder, die Mutter, eine Freundin von der Mutter, der Papa lag da irgendwie noch so ereignislos rum und diese zwei Jugendlichen, die so 12 bis 14 waren und die meiste Zeit damit verbracht haben, einen großen Stein vom Boden des Sees zu holen und immer in das Wasser reinzuwerfen und dann das nochmal zu machen. Das war sehr laut, hat ein bisschen gestört. Aber es war egal. Und der ist dann irgendwann zu seiner Mutter gegangen und war so richtig so motzig mit der. Und ich denke, was hat die ihm denn getan? Und dann kam raus, was der Grund für die Beschwerde war. Ihm war das Wetter nicht gut genug.
Ach.
Die Mutter hatte ihm nämlich gesagt, es wären heute 28 Grad.
Ja.
Dabei waren es gar nicht 28 Grad. Es waren höchstens 26 und es ging einigermaßen der Wind und ab und zu kamen Wolken. Und dann ist der rausgegangen und hat gesagt, naja, ich bin nur mitgekommen, weil du gesagt hast, das wären 28 bis 29 Grad. Und wo ist das jetzt? Wo sind jetzt deine 28 Grad? Das ist kalt. Mir ist das viel zu kalt. Du hast gesagt, das wird so. Und die Mutter hat dann noch entschuldigend gesagt, naja, das stand ja auch im Wetterbericht. Nee, sonst wäre ich gar nicht erst mitgekommen. Wirklich. Hättest mich gar nicht abholen müssen. Und dann sind die dann gegangen. Alter. Und dann hat die Mutter zu ihrer Freundin gesagt, naja, und dafür bin ich extra die 40 Kilometer gefahren und hab die doch geholt, die beiden. Naja, der ist ein richtiges Pupatier. Und hat es noch so verniedlicht.
Was hättest du als Vater gemacht?
Nix. Ich wäre sofort gegangen, an einen anderen See gefahren, hab gesagt, kannst du erwarten bis nächsten Sommer, bis wieder 29 Grad sind.
An Stein binden.
Nee, also weiß ich, also ich hätte mir das, also so finde ich, muss man nicht miteinander reden. Ja. So würde ich ja auch nicht mit dem reden. Also ich finde, man kann ja schon an seiner eigenen Art, wie man so Nachrichten übermittelt, vielleicht auch Unmut äußert, kann man sich ja messen lassen und dann das auch vom Gegenüber erwarten. Und ich finde, wenn man einmal durchgehen lässt, dass der einen jetzt dafür verantwortlich macht, dass ich da gerade eine Wolke vor die Sonne, ich meine, was soll die denn machen? Die Mutter ist doch nicht das russische Militär und kann die Wolken da wegballern.
Ja.
Ja, und der muss vor allen Dingen dringend mal die hohe Kunst der passiven Aggressivität lernen. Dass man eben nicht sagt, das sind nicht 28 Grad, sondern sagt so, naja. 28 Grad hattest du gesagt. Doch kühl.
Weißt du, das ist so. Boah, Alter, das ist so lund.
Ja, das ist so lund. Das finde ich.
Ja. Das ist dein ganzes Wesen auf den Punkt gebracht. Ui. Alles, wie oft ich das schon gehört habe. Ne?
Doch windig.
Naja, für die Bezahlung ist das ja auch, ne? Das ist viel Arbeit für das Geld. Das ist so du.
Ja, passive Aggressivität. Braucht jeder Großstädter. Sonst kommst du nicht weit.
Apropos, was ja jetzt nicht die sympathischste Spezies auf unserem Planeten ist, sind ja so diese Corona-Maskenleugner, ne? Also die das so ungern anziehen und so irgendwie denken, es wäre ein Statement, wenn man keine Maske anzieht.
Man hustet ja da rein und dann atmet man dit, was man da reingehustet hat, selber wieder in den Hals hinein. Dit kann ja medizinisch ja nichts bringen. Weil ich da die reingehustete ja praktisch wieder aufnehme mit meinem eigenen Mund.
Lars, du musst da weg aus Brandenburg. Also ich hol dich dabei ab. Das geht nicht mehr gut bei.
Ich finde, das ist ein Maulkorb für jeden mundigen Bürger. Wir haben uns an den Rücken krumm gepuckelt. War 40 Jahre und nun sollen wir uns da so ein Lappen vors Gesicht hängen. Ich kann das nicht ab.
Ja, und genau so.
Ich huste mir in den eigenen Mundraum.
Genau so jemand hatte ich auf meinem Flug direkt neben mir sitzen.
Oh nee.
Und es führt jetzt kein Weg dran vorbei, dass man eine Maske auf hat bei so einem Flug. Vor allem, wenn es noch irgendwie nach Malle, auf eine Insel etc. Also wie hirnverbrannt kann man sein, das auch nur ansatzweise zu hinterfragen. Ich hatte so jemanden, der aber das passiv-aggressiv gemacht hat. Nämlich, der hat jetzt nicht irgendwie die Reden geschwungen oder ist da ausgerastet und hat gesagt, ich ziehe die nicht an. Der hat schon akzeptiert, dass man die anziehen muss, aber er hat ein Hintertürchen gefunden.
Nase?
Weil, nein, wenn man was isst, darf man die Maske ja kurz abziehen, auch wenn das völlig sinnlos ist. Für den Schutz so. Aber wenn es jetzt irgendwie, wenn man sich einen Snickers bestellt oder sonstiges da im Flugzeug, kann man die Maske abnehmen, das Essen wieder aufziehen. Der hatte aber eine viel bessere Idee. Der hat sich so eine ganze Tüte genommen von diesen Mini-Beefies. Und der hatte den ganzen Flug über, hat er sich diese Mini-Beefies da neben mir reingezogen.
Das soll man ja sowieso nicht machen. Corona hin oder her. Das stinkt ja.
Ja.
Alter, das hat durch diese FPP3-Maske habe ich diese Beefies gerochen. Also so viel Schutz können die gar nicht bieten, dass die Beefies neutralisiert werden. Da muss man mal eine Maske erfinden. Und da hat der den ganzen Flug über immer sich eine Beefie da reingehauen. So Stück für Stück für Stück für Stück. Und also man konnte ja nichts sagen, weil essen darf er. So, und dann im Grunde war der den ganzen Flug über ohne Maske.
Das Essen werden sie uns wohl noch nicht verbieten, wa? Wenn ich Hunger hab im Flugzeug. Oder geht das jetzt auch nicht mehr? Muss ich jetzt noch hungern für die Frau Merkel? Muss ich jetzt noch hungern oder was? Ich hab das Geld, ich kann mir eine Beefy mitnehmen, wie ich das will.
Aber es ist ja jetzt wirklich so, in Neukölln gab es jetzt diese Woche die Meldung, da gibt's 18 Corona-Infizierte, weil es da so eine Art so eine Bierkneipe gab. Da haben die sich alle an einem Abend angesteckt. Und das Problem ist jetzt, dass sie noch 40 weitere, die an dem Abend da waren, suchen. Weil diese Listen entweder nicht richtig geführt wurden oder da Gag-Namen drin sind. Mhm. Und da muss ich sagen, habe ich mich auch schuldig gefühlt. Weil aus irgendeinem Grund, auch wenn es natürlich absolut wichtig ist, dass man diesen Listen richtig seinen Namen einträgt und wie man zu erreichen ist, haben mich diese Listen irgendwie auch hin und wieder dazu getriggert, dass ich zum Beispiel, als ich neulich im KDW gefrühstückt habe, dann Andreas Bader reingeschrieben habe als Namen. Was vielleicht nicht die beste Idee ist oder auch gerne mal Horst Rubesch. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn die jetzt auf die Suche gehen nach diesen Leuten und die müssen jetzt bei so einer offiziellen PK diese Namen vorlesen, die da noch drinstehen, dass sie sich bitte melden, dass sie dann so sagen, ja, und außerdem suchen wir noch einen Lasse von den Busen. Dann einen Herrn Reinsch. Ist hier jemand, der reinscheißt? Der sollte sich bitte melden. Und weißt du, dass diese ganze Scheiße durchgehen?
Herr
Horst Rubisch, Mario Basler, folgende Leute, die am so und so viel in der Kneipe Neukölln waren. Das kommt dann dabei raus. Und deswegen ist hier auch nochmal mein Appell, auch ich werde mich bessern. Man muss sich da richtig eintragen. Das A und O, wenn es
jetzt
wieder losgeht.
Ich muss dich jetzt tadeln, weil natürlich erzählst du das und man muss darüber schmunzeln bei dem Gedanken. Aber du weißt auch ganz genau, dass wir eine Herde von Leuten auch haben hier bei diesem Podcast, die das hören und auch gerne mal Teil dieses Gags sein wollen. Und das kann ja nicht in deinem Interesse sein.
Nein, ich sage ja, man soll sich da richtig eintragen. Aber auch jetzt im Büro ist mir wieder passiert. Wir haben ja im Büro immer noch überwiegend Homeoffice und wenn man mal hin muss, muss man sich auch so listen. Und ich kann da nicht in meinen echten Namen.
Was heißt passiert?
Ja, es ist, als ob der Herrgott die Gewalt um meine Hand übernimmt und dann muss ich da irgendeine Scheiße reinschreiben.
Das kannst du bei Starbucks machen, wenn die dich fragen, wie du heißt. Aber doch nicht bei so einer Corona-Liste, du Affe.
Dann habe ich zum Beispiel einfach nochmal den Namen, der über mir stand, nochmal reingeschrieben.
Das ist wirklich nicht witzig.
Das ist eine Krankheit.
Nein, das ist keine Krankheit. Ganz ehrlich, das ist eine Krankheit. Also man macht das wegen einer Krankheit und nicht, weil es eine ist, sich da nicht richtig einzutragen. Also wenn du die Krankheit hast, dann diese Krankheit nennt man dumm und die ist ja nicht gut behandelbar, okay, sondern nur mit Isolation.
Ja.
Praktisch.
Sollte ich jetzt nochmal im KDW anrufen, dass der Mann, der ein Himbeertörtchen und ein Flat White getrunken hat, dass das nicht Andreas Bader war, sondern ich und wo ich wohne.
Meint ihr, eine Entschuldigung wäre fällig? Bei so bestimmten Kombinationen aus dem, was konsumiert wurde und dem Namen, weiß man ja, es kann ja nicht gewesen sein. Ja. Jeder weiß, Andreas Bader hat viel gemacht in seinem Leben, ist ja von nichts zurückgeschreckt, aber ja, Himbeertörtchen gehörte nicht dazu. Oder mal Stefan Aust fragen. Wer weiß, ob solche Details, die politisch uninteressant sind, im Bader-Meinhof-Komplex unter den Schreibtisch gefallen sind, weil er gesagt hat, ist das jetzt von öffentlichem Interesse zu wissen, dass Andreas Bader Himbeertörtchen Fan war. Ja. Oder schreibe ich das jetzt nicht rein?
Das Bader Meinhof Himbeertörtchen ist auch ein guter Titel.
Tja, da wird im Knast nicht nur um die Zigaretten gespielt. Jeder, was er gerne mag. Ne?
Ja.
Ich habe letztens noch was überlegt und da müsst ihr mal sagen, für was für eine spezielle Subkultur dieses Angebot ist. Mhm. Ich kann mir irgendwie nicht den Menschen vorstellen, der dieses Angebot nutzt. Ich bin letztens vorbeigefahren an einem Tattoo-Studio. Und das war ausgewiesen, wie ein Friseursalon, reinkommen, drankommen.
Ach.
Also ein Tattoo-Studio terminlos, wo man aus einer Sektlaune heraus jederzeit reingehen kann und zu sagen, jetzt bitte hier meine Kinder tätowieren,
ja, dort
bitte noch einen frechen Spruch und den linken Arm bitte Maori.
Ja.
Ja.
Und ist das tatsächlich ein Geschäftsmodell, dass man einen spontanen Besuch beim Tätowierladen, braucht man das? Gehen da Leute hin? Und wer ist das?
Das ist jetzt sehr verwunderlich von den Machern einer Show, in der die Kandidaten tätowiert wurden und davon nichts wussten vorher.
Ja, gut. Das ist ja eine Fernsehshow.
Zur kleinen Einordnung, bei Mein bester Feind gab es ein Parcours und an dem Ende des Parcours stand immer eine Tätowiererin, die und irgendwelche Quatsch-Tattoos, die du gemalt hast, so ein betrunkener Esel auf Skateboard etc., ja, sollten Quatsch, die sich auf ein Körperteil, das dann auch irgendwann noch ausgelost wurde.
Alarm für Zebra Ulf.
Gab's doch noch. Markus Lanz Ultras.
Ja, stimmt. Und so ein Gartenstuhl mit drei
und
Beinen.
Und Carpe Dime.
Carpe Dime. Ja. Natürlich, klar. Carpe Dime.
Also mich verwundert das nur, dass du dass dich das jetzt irgendwie verblüfft, dass es Leute gibt, die da reingehen und sagen, so, jetzt will ich aber hier mal eine Katze auf dem Arm.
Also wenn du öfter mal irgendwie im Berliner Umland an einem Badesee bist, da verblüfft dich nicht, dass da mal einer spontan zum Tätowierer gegangen ist. Da denkt man sich manchmal schon.
Man kann es hoffen, dass das spontan war, ne?
Manchmal hat man das Gefühl, die haben einfach jetzt gerade keinen Zettel gefunden beim Telefonieren. Und so, weißt du, wenn man irgendwie an so einer Hotline ist, ja, wo man so an so einer Hotline ist, wo man lange gebraucht hat, bis ja, man dran war, und dann sagen die, schreiben Sie mal eben auf, und man hat dann, weißt du, in diesen digitalisierten Zeiten findet ja, man ja alles, nur keinen Stift zu Hause.
Ja, aber Tattoo-Nadel schon.
Ja, und dann, dass man schnell sagt, ach, hier um die Ecke ist ja reinkommen, drankommen, dass man einfach hingeht und sagt, schreiben Sie mit 4, 2, 9, okay, Ostertor Steindamm, ah ja, okay, ja, hab ich, danke, tschüss.
Aber könntest du für dich hundertprozentig ausschließen, Klaas-Läufer Umlauf, dass du vielleicht mal so betrunken bist, dass du und eine gute Idee hast für ein Tattoo, dass du diesen Service in Anspruch nimmst?
Also ich müsste nicht betrunken sein dafür, weil ich glaube nicht, dass ich betrunken sowas machen würde. Das nicht.
Okay.
Weil da wüsste ich in dem Moment, du bist betrunken, don't.
Ja.
Weil ich genau, also
diese Schranke hast du auch noch, wenn du
betrunken bist. Die hab ich mit allen Sachen, wenn ich betrunken bin, weil ich genau weiß, ich kann das jetzt nicht einschätzen. Selbst wenn ich manchmal.
Aber du hast ja trotzdem auch schon 3 Stunden lang aufgelegt.
Ja, aber das ist ja auch okay.
Das konntest du einschätzen.
Kann man ja machen.
Das könntest du einschätzen.
Kann man einschätzen, ja. Okay. Finde ich in Ordnung.
Dass es gut ist.
Ja, na klar.
Ja, okay.
Aber ich kann bestimmte Sachen, da weiß ich ganz genau, du findest es jetzt noch eine sehr gute Idee, noch hier und da hinzugehen, ja, aber ich weiß, 2:15, das lasse ich jetzt.
Ja.
Ich gehe nach Hause.
Ja. So. Du hast ja auch einen Beruf, bei dem man teilweise eine Krise auslöst im Büro und Leute richtig sauer sind auf einen, weil man sich beharrlich weigert, seit 14 Jahren sich tätowieren zu lassen.
Ja, ich bin in so einem Beruf, das ist jetzt, sagen wir mal, in einem Versicherungsbüro oder in irgendeinem anderen, zum Beispiel als Polizist, Genau, das Gegenteil. Da klagen die dafür, dass die sich Aloha auf den Unterarm schreiben dürfen, Erinnerung an den tollen Hawaii-Urlaub. Sagt dann aber irgend so ein Gericht, nee, das geht nicht.
Ja, und immer, wenn wir eine schlechte Idee oder keine Idee mehr für einen Dreh haben, kam irgendwann jemand auf dich zu, hat gesagt, Joko, Klaas, wir haben eine Spitzenidee, ihr könntet euch so ein Partner-Tattoo stechen lassen. Genau. Und wir sagen, das wäre, wenn ich du wäre.
Ja, aber machen wir halt nicht. Weil das immer ein extremer Ausdruck, mittlerweile ja auch schon fast schon ein geflügeltes Wort dafür. Also es ist mittlerweile schon so klischeehaft, dass man weiß, wenn ihr da angekommen seid, dann heißt es vielleicht nochmal hinsetzen und eine richtige Idee ausdenken, statt dieser Notlösung. Vielleicht hat da einer noch nicht zu Ende gearbeitet, aber es kommt immer mal wieder so. Alle paar Jahre, das ist genau wie Joko natürlich immer sagt, Leute, ich weiß, ich kann mich hier an der Konzeption von bestimmten Sachen einfach nicht beteiligen, weil es Teil der Show ist, dass ich die Dinge nicht weiß. Ich gebe nur mal so zu bedenken. Generell in das neue, gerade angelaufene Jahr will ich einmal diese Information nochmal hineingeben, dass ich höhenängstlich bin.
Oh, das ist ein gutes Thema.
Nehmt das bitte mit so in den Kreis. Und das ist tatsächlich, er wird behandelt wie ein Vegetarier, der aber immer einzelne Fleischsorten nochmal abgefragt wird.
Ja.
Also weißt du, das war einmal, als würde Joko sagen, er ist Vegetarier und dann fragt einer, oh, kein Schnitzel? Und auch jetzt gar keinen Speck.
Ich wollte auch gerade sagen, ja.
In seinen Salat kriegt er das quasi reingeschnippelt.
Untergemixt.
Die Schwarte.
Das passiert, ja, das passiert auch mal, aber es ist halt so, es ist ja relativ klar, ne? Joko kriegt Angst, sobald er eine Treppe, also wenn er ein Buch aus dem obersten Regal nehmen muss und sich dafür einen Stuhl dahin stellt, dann es reicht manchmal schon, weil er selber auch eine gewisse Körpergröße hat, da ist er schon bei 6-7 Metern. Und das ist ihm dann unangenehm so und das reicht. Das heißt, alle Sachen, die in irgendeiner Form nicht auf dem Erdboden stattfinden, ist Höhe. Und da wird aber immer so getan, ach so, das auch. Das ist also auch Höhe für dich.
Ja, unser Kollege, lieber Kollege Thomas Martins, ist dafür wirklich weltberühmt, dass er, obwohl er seit über 10 Jahren mit Joko Winterscheid zusammenarbeitet, dass er nur eine einzige Schwäche hat, unser lieber Kollege Thomas. Er hat nur ein einziges Problem. Er kann sich das mit der Höhenangst ganz schlecht merken. Und da kann es passieren, dass Joko in ein Fernsehstudio kommt und da ist ein 40 Meter hoher Turm. Und dann sagt Joko, da soll ich rauf. Und dann, der Thomas Martins hat gesagt, das wäre kein Problem. Dann muss Thomas Martins antraben und dann sagt Joko, Thomas, ich kann da nicht rauf, ich habe Höhenangst. Und dann macht Thomas voll, Höhenangst? Das sieht jetzt so hoch aus, es sind jetzt 50 Meter.
Ja, aber du kannst dich ja da festhalten.
Und dann sieht er, du bist ja eingehakt. Thomas, ich habe Höhenangst. Und alle auch aus dem Team. Ja, wir haben Thomas auch gesagt, du hast Höhenangst, das ist wahrscheinlich nicht dein Ding. Aber jetzt hat es 40.000 Euro gekostet. Ich glaube, wir müssen es jetzt machen. Und diese Stimmung, die dann herrscht,
ist nicht so gut.
Die ist produktionsgefährdend. Die ist schlecht.
Man kann da Joko auch ein bisschen verstehen, weil das
bisschen komplett.
Ein bisschen.
Komplett.
Ein bisschen
das ist total gemein. Guck mal, ich bin ja nun nicht bekannt dafür, als dass ich großes Mitleid mit Joko habe. Also über die Landesgrenzen hinaus weiß man, ich mute ihm einiges zu. Aber da denke ich auch jedes Mal, ey, irgendwann erschießt er ihn und ich kann nicht mal sagen, das hättest du nicht machen sollen. Irgendwann wird er einfach eiskalt agieren, den niederknallen und wird er sagen, ich habe es ihm vorher gesagt.
Ja.
Und dann wird man zu Joko gehen müssen, sagen, ja,
also
stimmt,
ich sehe das
recht.
Zwiegespalten.
Wird
ich sehe das Zwiegespalten.
In den Knast einfahren.
Wenn ihr damals entschieden hättet, so, wir würden gerne Tagesschausprecher werden, dann wäre wahrscheinlich diese Höhenangst kein Problem.
Du Affe,
wenn man
du
sich aber,
Ratte, super.
Du
wenn man sich aber seine Karriere als die Action-Joko und Klaas, die neuen Wilden, ne, die jungen Wilden, die alles machen, die Daredevils, die Hellriders.
Du, wir haben sie doch dafür niemals angetreten. Das hast du doch aus uns gemacht, weil du hast da Gott gespielt, irgendwann in so einem Alter, wo wir so beeinflussbar waren. Und dann waren wir auf einmal so die Typen, die sich alles trauen. Das ist uns doch völlig passiert. Das habe ich mir doch nicht ausgedacht. Ich wollte eine Weltreise machen. Da bin ich zu dir ins Büro gegangen, habe gesagt, ey Thomas, ich habe mir was ausgedacht. Da können wir die ganze Welt bereisen und das bezahlen die uns. Und dann hast du gesagt, ja, nie im Leben. Und ich habe gesagt, doch, das wird so passieren. Und das heißt Duell um die Welt. Und du hast mir einen Vogel gezeigt, hat gesagt, hau ab. Ne? Und dann bin ich 2 Tage später gekommen und habe gesagt, jetzt haben die gesagt, die machen das. So, und dann hast du gesagt, und was müssen wir da machen? Ich habe gesagt, ja, wir machen dann Aufgaben. bestellen uns gegenseitig Aufgaben und letztendlich entdecken wir die Welt. Wir fliegen überall hin und schauen uns ein bisschen die schöne Welt an. Hast du gesagt, ist in Ordnung. Und dann hast du die Schraube halt immer weiter gedreht. Nach Fest kommt Abschmidt, auch in diesem Bereich. Du hast es wirklich komplett pervertiert.
Finde ich auch, das ist Schmittis Schuld vor allen Dingen.
Ein Gewaltperverser ja. ist er.
Das hört sich jetzt sehr pointiert an, was war, ist komplett die Wahrheit. Also, dass du wirklich, ich weiß noch, an dem Tag, an dem du in das Büro kamst und gesagt hast, so, wir die ProSieben, die sind so doof, wenn wir ein bisschen dran rumreden, dann zahlen die uns eine Weltreise, Dicker. Bist du dabei? Und ich so,
ich habe
ja,
nicht gesagt, dass die
mal,
doof
ne?
sind. Ich habe gesagt, die werden vielleicht unter Umständen so nett und würden uns das
ja,
zahlen.
So
wenn
war
die Idee
das
gut
damals. So war das. Unseren Partner reden.
Nein.
Ja. Begrüßen. Und dann wollten wir uns ja auch ein bisschen beweisen bei ProSieben. Ne? Vorher waren wir irgendwie bei ZDF Neo und bei MTV. Und da haben wir gedacht, da müssen wir denen auch was bieten, wenn die uns schon was zahlen.
Ich habe das nicht gedacht. Ich dachte, das Ding ist unterschrieben. Wir fahren jetzt schön um die Welt, trinken ein Batida de Coco und fliegen dann wieder nach Hause und sagen, ja Mensch, und heute gebe ich einen Film bei Rossmann ab. Mal gespannt, was da
ja,
drauf ist.
Ja, die härteste, die schärfste Currywurst in, ne, in
ja, genau.
Amsterdam.
In Rio. Ja, ich dachte auch, ich fresse mich da durch wie Jumbo Schreiner oder mache hier so ein bisschen Galileo wie Haru Füllgrabe und sagte irgendwie, ich gucke mir jetzt irgendwie die größte Büroklammer der Welt an und sage, oh Mensch, die ist ja riesig. Wie habt ihr die denn gebaut? Und dann sagt mir irgend so ein Chilene, ja, es sei una giganto und dann fahre ich wieder.
Es war sogar noch absurder, die erste Idee von Duell um die Welt war, dass ihr im Grunde nur die Länder bereist und guckt, wie schön es da ist.
Ja.
Und dann bringt ihr einen Brauch aus dem Land mit ins Studio und dann wird der da im Studio nachgespielt.
So habe ich mir
und
das gedacht.
Und irgendeiner kam auf die Idee, dass man ja auch den Brauch vor Ort nachspielen kann. Mhm. Und ja.
Wer war wohl dieser irgendeiner, ne?
Oh, und weißt du, was immer kommt? Es kommt immer, und ich schwöre dir, jeder, der sich irgendwie mit so Action-Shows in der ganzen Welt beschäftigt, eine Sache habe ich Joko nie zugemutet, weil ich auch nicht wollte, dass er das macht. Und das sind diese krassen Ameisen, die irgendwo in was Ecuador, irgendwie in Mittelamerika, Südamerika, irgendwo da, gibt es so irgendwelche Ameisen, die sind in so einem Handschuh drin.
Mhm.
Und da muss man so die Hand reintun und das ist so ein Männlichkeitsritual, wie alles, ne? So der Übertritt in die Erwachsenenwelt, da muss man dann die Hand da rein und dann brennt das wie Feuer. Und die haben so viel Gift, dass du wirklich fast ohnmächtig bist vor Schmerzen. Es muss unglaublich schlimm sein. Und das war immer der erste Vorschlag. Und dann
ist so Thomas Martins zweites Standbein. Also das versucht er auch immer wieder ranzubringen, die Feuerameisen. Ich glaube, die heißen 48-Stunden-Ameisen, weil der Schmerz 48 Stunden dauert.
Genau, und das ist aber ein permanent, also du kennst doch den Moment, wo dir irgendwie, wo du dich mit dem Fuß ganz doll an so einer Schrankkante stößt. Das tut sehr stark weh, aber es ist nach 10 Sekunden vorbei.
Richtig.
Nimm dir diesen starken Schmerz, den du in den ersten 7 Sekunden hast, und der geht 48 Stunden lang.
Ja.
So stelle ich es mir ungefähr vor. So sehen die Leute
aber
aus, die das
zu produzieren.
Haben.
Da musst du halt nur die Kamera anschmeißen und gucken, was passiert. So, das ist doch ein Traum für. Man kann uns ja auch mal ein bisschen Urlaub gönnen, die da auf Weltreise.
Ich weiß, wen ich letztens getroffen habe.
Wen?
Ich habe letztens in Berlin auf der Straße habe ich hier deinen blauen Hakenmagier getroffen.
Wen?
Aaron Troschke.
Nein, den Aaron. Schöne Grüße.
Den Aaron. Schöne Grüße. Alles Liebe. Alles Gute. Und der hat jetzt eine neue Show.
Die Quasselstrippe vom Jauch.
Ja, die Quasselstrippe vom Jauch, der Kiosk-Aaron. Mittlerweile Social-Media-Aaron. Und der hat mir so ganz grob angerissen, was er gerade macht. Wir haben uns so kurz unterhalten, war sehr nett und so. Und das ist ja wirklich ein angenehmer, lustiger Typ. Aber der hat so eine Show, wo die den jetzt immer nur super doll quälen. Da ist so gar nichts dahinter. Also ist so klang es zumindest. Ich dachte noch
auf
kurz.
Auf Join bald.
Ja, auf Join. Ja. Und es ist wohl so, also wie er das erzählt hat, vielleicht hat er das auch nicht ganz vollständig erzählt, sondern nur so eindimensional. Aber,
zwischen Tür und Angel.
Ja, aber so wie das auf mich klang, war die ganze Idee, nämlich, dass er da also einfach da irgendwo hin zu einem Dreh geht.
Mhm.
Und dann heißt es, heute machen wir das mit dir. Und das sind super harte Sachen, die ganz doll wehtun und die einfach wirklich reine, eindimensionale Folter sind. Und das ist dann die Show. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ich befürchte aber, auf jeden Fall.
Auf Join.
Ich befürchte aber, dass da nicht mehr kommt. Als Aaron stellt sich da hin und sagt, machst du das? Und er sagt, jawohl. Und dann tut es ihm sehr stark weh. Auf unterschiedliche Art und Weise. Und danach sagt er, bis nächste Woche, bis mir wieder etwas sehr stark weh tut. Tschüss.
In dem Zusammenhang fällt mir auch nochmal unser Kollege Thomas Martins ein, der ebenfalls auf einem Duelldreh ein etwas unglaublich Heldenhaftes gemacht hat. Damit es überhaupt passiert. Du hattest die Überlegung, dass Joko, ich glaube in Toronto oder so, sich als ganz besondere Aufgabe die Lippen zunähen lässt. Das gibt da, glaube ich, irgendwie so einen Künstler, der das macht, den hat es so irgendwie gefunden. Und das war also die Aufgabe. Und das fand Joko natürlich entsprechend pervers und hat gesagt, das mache ich nicht. Und dann ist unser Kollege Thomas Martins, der vor Ort diesen Dreh betreut hat, aufgestanden und hat gesagt, Joko, weißt du was? Das kann eine einzigartige Erfahrung sein, eine Grenzerfahrung. Und ich, Thomas Martins, obwohl das nicht gefilmt werde, einfach weil ich dein Freund bin und dein guter Kollege, ich werde es auch machen. Mhm. Und dann hat Joko gesagt, weißt du was, Thomas, in dieser Magie auch von dem Moment, und das ist ja alles nicht im Beitrag, das ist einfach so eine zwischenmenschlich schöne Geschichte im Hintergrund. Weißt du was, Thomas, das hat mich sehr berührt und ich glaube, du hast recht, das wird uns auch für immer verbinden, dass wir diese gemeinsame Erfahrung jetzt hier machen werden. Und hat dann drauf eingeschlagen und hatte dann schon die erste Nadelstich im Maul. Und dann wurde da rumgenäht, ne? Und jetzt war leider nur das einzige ganz kleine Problem, was dann für den Thomas Martins da aufgetaucht ist. Das erstens hat er gesehen, das tut ja richtig weh. Und dann hat er gesagt, oh, jetzt ist es so, Joko. Klar, ich mach das schon. Aber jetzt ist auch hier, guck mal, das ist eine Uhr. Und da ist es jetzt schon viel später, als man zu einem gewissen Zeitpunkt gedacht hat. Und Joko, klar, nenn mich verrückt, aber du könntest jetzt einschreiten, wenn du jetzt doch willst, dass ich das auch mache. Dann sag einfach, Thomas, bitte mach es für mich. Aber ich schätze dich jetzt gerade so ein, dass du das gar nicht brauchst, dass ich jetzt auch noch die große Erfahrung, weil ich interview dich ja auch morgen, da kannst du das ja nochmal bringen. Und wir haben es jetzt auch echt eng. Das ist auch ganz mit der Zeit und... Kurzum, also Thomas hat das dann doch gar nicht gemacht.
Aber Joko hat auch nichts gesagt.
Er hat nichts gesagt. Er hätte ja dann durchaus mal den Mund aufmachen können.
Ja, und das Jakob, gehört zu den das großen klingt, das klingt Heldengeschichten. So absurd. Man muss wirklich sagen, das ist wirklich exakt so passiert. Es ist wirklich die Wahrheit. Der hatte die Chuzpe. Joko hat sich den Mund zunähen lassen und sagt dann einfach, ah nee, ich muss ja auch drehen. So, also es ist wirklich
und dann bei den anderen Sachen, wo er wirklich hätte drehen sollen, weißt du, wo man ihn praktisch...
Ja, schwerelos davon, rumfliegen, ne?
Schwerelos rumfliegen, das ging dann, ne? Das kriegt man auch anders hin, ne? So, aber wir zum Beispiel...
GoPro anschnallen, fertig, ne?
Aber weißt du noch, bei dem Ayahuasca, da musste man ihn mit 3 Mann zurückhalten, dass er das Zeug nicht auch trinkt. weil er so gerne Drogen nimmt. Weißt du, und da wäre es kein Problem. Auf Ayahuasca kriege ich den Rekordknopf hier noch an und aus. Ja? Und da muss man sagen, Thomas, bist du bescheuert? Einer macht das, der andere filmt ihn. Na gut, wenn ihr das jetzt so genau nehmt, okay, von mir aus.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen random, aber du hast ja gesagt, dass du dir vorgestellt hast, man fährt dann irgendwo in die Welt und fährt irgendwie in so ein Dorf, die größte Büroklammer gemacht haben. Und da fiel mir noch eine Idee ein, die wir mal hatten, Halligalli, die wir nicht gemacht haben, weil die einfach nur boshaft ist. Ja. Wir haben die Meldung wirklich gelesen, dass ein Dorf in jahrelanger Arbeit, aus irgendwelchen Gründen, aus Holz, eine riesige Büroklammer, eine Wäscheklammer auf den Dorfplatz gebaut hat.
Ja.
Und wir haben überlegt, ob
ja, die waren damit im Guinnessbuch der Rekorde.
Richtig.
Das war nämlich der große Stolz, der Stolz des Dorfes, zu sagen, wir haben
Tourismusattraktion,
ein Touri-Magnet.
Ja.
Wir haben hier die eine Sache, die kein anderes Dorf hat, nämlich die größte Büroklammer der Welt auf dem Dorfplatz. Die kann da begutachtet werden und währenddessen können Sie natürlich gerne hier T-Shirts kaufen, wo die größte Büroklammer der Welt drauf ist und vielleicht auch mal Kaffee trinken hier in unserer Dorfkneipe.
Und die haben da auch natürlich totales Zusammengehörigkeitsgefühl draus geschöpft, die da so jahrelang zusammenzukleben. Ne? Und da haben wir die Idee gehabt, die kurz vor der Exekution stand, bis einer mal Gott sei Dank gesagt, Moment mal, dass wir da hinfahren, den gratulieren und dann sagen, achso, eine letzte Sache noch, bevor wir wieder fahren, kommt mal mit hier zu diesem Schwerlasttransporter. Wir haben einfach mit Geld vom Fernsehen eine 10 cm größere Büroklammer. Und dann wollten wir die ganz langen Gesichter abfilmen. Währenddessen hätte ein Mann vom Guinness-Buch kurz die Urkunde zerrissen und uns die andere gegeben. Dann hätten wir die so abgeladen mit so einem piependen Laster und wären wieder nach Hause gefahren. Und da haben wir schon gesagt, so Leute, bestellt die Klammer, lasst sie losleimen, hier ist Geld. Und dann hat einer gesagt, Mensch, das ist gar nicht nett übrigens. Das ist
ja unsympathisch.
Das ist unsympathisch. Ja. Den Leuten wird doch das Lachen eher im Halse stecken bleiben.
Ja. Nee, das haben wir dann zum Glück gelassen. Also die Liste der Dinge, die wir
Gott sei Dank gelassen haben, ist lang. Ja,
die ist lang, ja. Wir haben irgendwann mal sowas gemacht. Zum Beispiel gab es mal die Idee, die haben wir dann auch mal probiert so anzudrehen, um mal zu gucken, wie es funktioniert. Da haben wir zum Beispiel, ich sehe was du nicht siehst, XXL. Nämlich oben auf dem Kreuzberg.
Ja.
Praktisch über ein Stadtpanorama geschaut und haben gesagt, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist weiß. Und es hat halt ewig gedauert, bis man drauf kam, was es war, weil es 4000 weiße
das
Dinge
Haus
gegeben
da vorne?
Hat.
Nein. Das Haus dahinter, dem kleinen Haus mit dem grünen Dach? Nein.
Welches genau? Nein. Und das ist zum Beispiel eine Idee, die auch nicht so gut war. Die haben wir mal probiert, hat dann aber nicht gut geklappt. Oder hier tipptopp auf dem Tempelhofer Feld.
Ja,
dauert auch sehr lange.
Dauert sehr lange,
wo man so aufeinander zugeht. Und dann muss man gucken, wer hat den Fuß unterm Fuß vom anderen.
Ja.
Ja, aber wenn man da halt an der einen Seite und an der anderen Seite, das dauert ewig. Und am Ende merkt man, man läuft gar nicht direkt aufeinander zu. Und dann muss man von vorne anfangen.
Dann gibt's noch die Ideen, die darf man nicht mal laut sagen.
Ja, es gibt die man nicht laut sagen darf. Es gibt aber auch die, wo wir echt selbst gemerkt haben, die sind zu dumm. Aber ich bin immer wieder verblüfft, dass in unserer Branche irgendwann, man muss nur warten, man muss einfach nur Geduld haben, so ein bisschen angeln währenddessen oder so. Und irgendjemand kommt und macht genau die Idee, die man völlig zu Recht abgesagt hat. Das passiert immer, immer, immer. Jede dumme Idee wird von Fernsehmachern irgendwann gemacht.
Schmitti, es ist einfach mal wieder Zeit. Es verlangt danach. Ich sehe dein Emblem im Nachthimmel. Es muss mal wieder sein.
Was? Dabbeln, fummeln, ausprobieren. Oh. Thomas Technikengel. Hier ist für jeden was dabei.
Schmitti, wir sehen dich ja alle mit deinem Pulli und deinem Hemdchen da eigentlich voll bekleidet, anders als du es eben behauptest, da aus der Luftmatratze liegen. Du hast bestimmt auch so techige Gadgets im Pool liegen. Wir wollen mal wieder
in
die Welt der Technik schnuppern.
Hast du so eine Mütze auf, wo so ein kleiner Propeller drin ist mit einem Solarplatte oben drauf?
Bist du gar nicht mit dem Flugzeug, mit der Drohne nach Mallorca geflogen? Dann hast du dich da selbst abgesetzt.
Badewannendrohne.
Wir haben uns geeinigt, dass wir diese Rubrik nicht mehr machen.
Wie? Nee.
Mit wem hast du dich drauf geeinigt?
Also
hast du dich mit unserem Managern getroffen und dich da geeinigt, oder wie?
Ja.
Wurde aber nicht weitergegeben.
Jetzt wirklich, die ist auserzählt. Ihr werft mir vor, ich wäre Nerd und sagt mir so, was hat denn der da Witziges, ne? Und dann sag ich, nee, ich bin kein Nerd und das
und
ist die
Rubrik. Und ich hab aber hier was Witziges. Und das ist das Problem.
Du bist der menschgewordene Pearl-Katalog. Auf jeder Seite eine neue Kuriosität.
Das den nicht mehr gibt so richtig, ne? So. Schmitti, was hast du Neues? Was hast du im Portfolio?
Du denkst doch, also was soll ich dir denn jetzt? Ich hab nichts. Ich bin hier wirklich.
Letztens zum Beispiel, es gibt doch die zwei Tech Freaks. Kennst du das?
Die
sind Podcast. Die sind witzig.
Ja.
Zwei so, die immer darüber reden, ob Android oder iPhone besser ist. Das machen die seit 5 Jahren.
Das müssen wir auch besetzen, Schmitti.
Das einzige Thema. Ist Android besser
dann
oder iPhone? Immer.
Wir verlieren sonst das Label Tech Podcast Nummer 1.
Ja, und außerdem haben die letztens, weißt du, was du machen kannst? Ich habe von denen nämlich, was ich immer super geil finde, das haben wir bei denen auch gehört, und habe ich dabei übrigens festgestellt, schönen Gruß, alles Liebe, alles Gute, dass die beiden total sympathisch sind.
Mhm.
Kann man sich wirklich mal anhören, die Tech Freaks und so, irgendwie gute Typen so.
Ja.
Und die, was ich gut finde, ist so Listen, was die geilsten Apps sind.
Ach, das ist irgendwie auch interessant.
Ja, sag mal deine Top 5 Apps, Schmidt. Sag mal, was sind geile Apps, die man wohl braucht im Leben?
Jetzt ungelogen, ich bin kein App-Freak. Wirklich, ich habe immer noch die Apps drauf, die es vor 10 Jahren das erste Mal gab. Ich schwöre, wirklich.
Schmitty
ist so.
Kein App-Freak. Aber Schmitty, du hattest ein Problem mit einem TV-Gerät, weil du nicht die richtige Wand hattest in deiner neuen Wohnung.
Nein, hör auf,
und gibt's da jetzt eine Lösung für das Problem? Hast du dich da mal so reingerömert in die Nummer?
Ich erzähl's euch, wenn wir den Preis nicht erwähnen.
Das ist auf jeden Fall.
Das verspreche ich dir.
Kein Problem, machen wir. Erzähl's erstmal und wir halten uns an unser Versprechen.
Ihr müsst das versprechen,
ja?
Wir haben es versprochen. Warum halt?
Weil das ist für Außenstehende, die jetzt vielleicht nicht so gerne fernsehen wie ich.
Meine Hand liegt auf der Bibel. Ich werde dieses Versprechen
keiner
nicht.
Von uns wird diese Frage stellen.
Okay. Ja, also ich hatte ja schon mal, ich bin ja umgezogen, das haben die Hörer mitgekriegt.
Ja.
Und da gibt's so nur einen großen Nachteil. Ich habe halt ganz viele Fenster. Die Wohnung besteht eigentlich nur aus bodentiefen Fenstern, was ja an und für sich schön ist. In meinem Fall aber ein Riesennachteil, weil nirgendwo richtig Platz ist für einen Fernseher. Habe ich berichtet, mein Problem. Und ich habe dann die Lösung gefunden. Ich habe eine kleine Ecke, in der ein Fernseher hängen kann. Und dann habe ich ein bisschen ergoogelt und ich habe gemerkt, es gibt eine eine Aufhängung, eine, wie sagt man, Wallmount, wie auch immer, ja, Fernsehaufhängung, die elektrisch bedienbar ist und per App bedienbar ist. Das heißt, man kann den Fernseher in der Ecke verschwinden lassen, an die Wand gepresst, drückt dann beispielsweise auf Netflix oder auf ProSieben, dann fährt die raus, so einen halben Meter, und geht so in Position. Oder wenn ich in der Küche irgendwie meine Miracoli mache. Das ist ja
wahnsinnig luxuriös.
Dann kann ich auf in der App auf den Knopf drücken, dann dreht sich der Fernseher komplett
Konstantin,
im Raum
komm mal rein.
Zur Küche.
Konstantin, komm mal rein hier. Unser lieber Podcast-Produzent Konstantin, komm mal rein. Ja. Komm mal rein. Nee, erzähl ruhig mal, das klingt halt sehr, sehr wertvoll. Es verbietet sich ja, wir haben ja versprochen, dass wir da gar nicht nachfragen.
Ich weiß, was ihr vorhabt, ihr Wichser. Konstantin. Ich weiß, was ihr... ich weiß, was ihr... Ihr dummen Schweine, ey.
Komm, sag mal, hier, komm mal jetzt, aber schnell!
Und was kostet das?
Und wir wollen ihn noch abhalten davon. Konstantin, du kannst doch nicht fragen, was das kostet. Jetzt ist die Frage hier im Raum. Jetzt muss der Schmidi das erzählen.
Ihr seid solche Schweine, ey. Trickschweine. Ich kann auch klar...
Konstantin
ist grün unter den Ohren noch. Der fragt sowas einfach hier. Konstantin, wirklich hier. Du bist ja auch ein richtiges Trump.
Frag mal aber eine Trampel Frau nicht.
Tier, du. Frag doch eine Frau nicht, wie
teuer das Mount hier.
Wie teuer das Mount ist. Also, wie viel hast du dir da zusammengemountet da?
Also,
wie musste man investieren für den Mount? So wie er steht, also, alles inklu, Tank voll. Was kostet er?
Ich kann das wirklich nicht sagen. Das wird sich eh jeder ergoogeln. Ich kann nur sagen, es ist ein Preis, der mit nicht zu rechtfertigen ist. Für eine Wandaufhängung, ehrlich gesagt.
Sag's mal.
Wenn man weiß, wie groß meine Sorge war, dass mein Fernseher irgendwie da in der Ecke.
Ja, ich habe ein Video davon.
Jeder, der Schmetti kennt, hat das Video davon.
Ich habe das Video, wie sich das so bewegt.
Jeder hat dieses Video.
Also, was kostet das? Sag das jetzt.
Intern viral
es
gegangen.
Es wird hier wie dieser Alles-Gesagt-Podcast. 9 Stunden. Ja, wenn du nicht sagst, wie viel das kostet.
Hören wir nicht auf.
Hört das hier niemals auf.
Das niemals auf.
Sag, was das kostet.
Also, man muss dafür mehr als 100 Euro hinlegen.
Also muss man dafür mehr als 2.000 Euro hinlegen?
Nein.
1.900?
Nein.
1.800?
Weit weniger. Ich bin doch nicht
Euro?
Bekloppt und gebe 1.900 Euro.
1.000 Euro?
Seid ihr bekloppt? Ich gebe doch nicht 1.900 Euro für eine Wallmount.
1.800? Wenn der Preis stimmt. 1.700?
So, jetzt lassen wir das.
1.750.
Und jetzt holen wir unseren Kraxelhuber. Das Rad. Dünn. Alte Preis ist heiß Fans wissen, was jetzt auf uns zukommt. Ja. Wir schätzen. 1.600.
Welche Sendung, die es nicht mehr gibt, würdet ihr gerne moderieren?
Familienduell. Weil
irgendwie das würde ich auch gerne moderieren.
Ja, weiß ich, weil du natürlich der weltgrößte Werner Schulze-Erde-Fan bist, der das damals moderiert hat.
Ja.
Oder was ich, oh, ruckzuck, also halt diese ganzen Game-Shows, die man halt so geguckt hat, als wir klein waren, ne?
Ja. Herrlich. Es ist, glaube ich, auch nicht so schwer, glaube ich.
Also Werner Schulze-Erde
also,
hat das.
Klar, tolle Leistung, da 5 Shows da am Tag runter zu knüppeln.
Nee.
Aber. Ja,
im Europapark.
Also ich hatte so 2 Sachen, entweder das literarische Quartett, und ich habe mir manchmal so vorgestellt, dass ich immer nur sage, ist scheiße. So wie Rauli. Dieses Buch ist scheiße. Oder Domian, und immer wenn die ganzen Bekloppten kommen und mir da ihren Sermon da erzählen, dass man einfach sagt,
du perverse Sau,
du bist krank. Alter, du bist krank, erschieß dich. So.
Oder was hältst du, wenn man einfach beim literarischen Quartett sitzt und dann irgendwie immer so Ausreden haben, warum man es nicht geschafft hat, das Buch zu lesen?
Ich hatte eine ganz volle Woche.
Ja. Nee, das klingt aber interessant, wie ihr so über das Buch redet. Ja, werde ich mal reingucken, ja. Du, ihr wisst ja, man kommt zu nichts im Urlaub, dann nehme ich mir das mal mit irgendwie so. Aber jetzt.
Ich weiß noch, wir hatten Werner Schulze-Erde bei uns und der sollte in der Weltuntergangsshow bei ZDF Neo noch einmal ruckzuck moderieren. Da hatte der ungefähr 400 Folgen von moderiert und das sollte jetzt nun da auch nochmal geschehen, weil das sowieso ein letzter Wunsch vor dem Weltuntergang nochmal da mit Kandidaten gemacht werden sollte. Also wie gesagt, selber 400 Folgen ruckzuck gemacht. Und dann war es so, dass er mich dann nochmal vorher zu sich gerufen hat und hat gesagt, Jakob, ich weiß nicht mehr, wie ruckzuck geht. Und dann musste... und da habe ich gesagt, wie ruckzuck, also sie haben doch aber 400 Folgen ruckzuck moderiert.
Ist das ein bisschen so, als wenn Rex Gildo fragt, wie nochmal der Text von Fiesta Mexicana
exakt.
Ist?
Sie haben doch 400 Folgen ruckzuck
hieß
moderiert.
Hieß das Hasser oder Hossa?
Und dann ergab sich die Szene, dass ich mit Werner Schulze-Erde bei YouTube geguckt habe, wie er vor 10 Jahren ruckzuck moderiert hat.
Du hast, und das ist wie die Weihnachtsgeschichte, wie du ihn an die Hand nimmst und nochmal durch sein eigenes Leben gehst.
Emily the Scrooge.
Mittlerweile funktioniert das per YouTube. Sagen, hier, guck mal durchs Fenster rein. So hast du dich verhalten und deswegen bist du hier gelandet, bei uns, bei Neo. Hättest du damals ein paar Sachen anders gemacht, du hast jetzt nochmal die Chance, geh zurück nach 1993 und sei netter zu den Kandidaten und trink weniger Rotkäppchensekt.
Also jedenfalls, in meiner Erinnerung war es so, liebe Anwälte, in meiner Erinnerung war es so, die sich ja auch durch subjektive Einflüsse getrübt sein mag, dass wir dann zusammen bei YouTube eine Folge ruckzuck geguckt haben und so langsam dämmerte es. Und dann hat er gesagt, stimmt, und dann sage ich doch, 100 Leute haben wir gefragt, haben gesagt, nein, Herr Schulze, das ist Familienduell, das ist nochmal eine ganz anders, der Satz fällt bei ruckzuck nicht.
Ja.
Und dann ist er rausgegangen und hat es dann auch fast gut gemacht.
Ja, stimmt.
Das ist auch wirklich wahr. Und das sind alles so Storys, die würde ich dir gar nicht glauben. So, ist aber wirklich passiert.
Ich habe noch eine Frage.
Achtung, stopp, halt, aus, Ende, Timeout. Moment, Leute. Wir, Jakob und ich, sind ja ins Influencer-Game eingestiegen.
Oh Gott.
Und ich habe gehört von Studio Bummens, von unserem Kult-Konsti, dass da einige Pakete bei Studio Bummens geladen sind mit köstlichen Gaben. Jetzt bin ich aber leider auf Mallorca.
Ja,
die laufen ab.
Die laufen ab, mein Freund.
Jakob, du trägst Sorge, dass hier der Millionär, ne, dass der nichts davon in seine Griffel kriegt, sondern dass wir beide, wir Handwerker des Humors, dass wir beide den Whisky, der uns geschickt wurde, den Gin, der geschickt wurde, die Tontöpfe, die da demnächst kommen sollten.
Putzlappen habe ich noch. Ich habe ein Karton voll mit Putzlappen für uns.
Mir läuft da richtig das Wasser im Mund zusammen. Ich hätte das natürlich hier alles stehen lassen, aber jetzt, wo du mich so mit der Nase drauf drückst.
Eine Ledertasche von Gustelleder, handgefertigt, müsste auch demnächst auch ankommen.
Ich bin mit einem großen Auto da heute. Ich bin mit einem großen Auto da heute.
Ich krieg noch einen Kakaostreuer.
Jakob, versprich's mir, dass du das alles bunkerst. Kult-Konsti, du kannst mich hören, ne? Ich verrate dir den Preis der Wallmount, wenn du einfach sagst, es wäre nichts angekommen.
Also ich handhab's einfach immer so, Schmitti, was Brot ich esse, das Lied ich singe. Und weil Klaas hier gerade so nett neben mir sitzt, und wir,
wenn
ich, schon
ihr den scheiß Gin da trinkt und den Whisky wegsauft, ne, dann werde ich flieg zurück. Ich flieg nicht, heute zurück.
Nicht, dass du uns noch von deinem Boot schmeißt und wir dann gar nicht die große Baywatch Berlin Bootstour machen können, weil du so wütend bist.
Also,
ja. Wie sieht's denn da eigentlich aus?
Ich find's irgendwie so ein bisschen, jetzt bleiben wir mal beim Thema. Ich find's von dir ein bisschen frech.
Welcher von dir?
Wir sitzen
der Schmitti.
Hier. Ja. Wir sitzen hier in diesem freudlosen Raum.
Ja, eben.
Und reden hier miteinander, haben hier so Zettel rumliegen und irgendwie so olle Flaschen und so. Und du liegst da im Pool in Spanien unter der am Mittelmeer und willst uns jetzt hier irgendwie erzählen, was wir essen dürfen und willst jetzt uns die Geschenke abzählen,
du Arsch!
Hier? Also
ich bin richtig, also das ist wirklich.
Glaube nicht.
Klaas, du kriegst, also jetzt lass uns doch mal den Spaß. Da ist gerade so ein kleiner Keim aufgegangen und wir merken mal, oh, es ist ja nicht alles schlecht, wenn man mit dir zusammen ist. Und dann können wir doch jetzt mal ein paar Leute fragen, so, hey, wenn ihr was Schönes habt, wenn ihr was Schönes produziert, dann schickt uns das doch zu. Das vielleicht stimmt. Machen wir auch den Produktemontag bei mir auf dem Instagram-Account
oder
bei Jakob,
Wunsch.
Der unterstützt mich da gerne. Und dann werden wir da mal was in die Kamera halten, sagen, das ist tipptopp, das Zeug. Und dann kommt da halt nach und nach ein paar Produkte ins Haus.
Mhm.
Ist doch okay.
Ja.
Wie kann man uns das neiden?
Hab ich ja gar nicht gesagt, ist das neid. Ich habe gesagt, ich bin mit einem großen Auto da heute.
Ja, oder wegsaufen ist ja noch schlimmer.
Ich hab so eine automatische Kofferraumklappe, da drücke ich nur auf den Knopf, dann geht die so hoch.
Dann wird das eingesaugt. Alles, was kostenlos ist, wird dann eingesaugt. Fährst wie mit so einem Staubsauger durch Berlin.
Ja, genau. Ja. Also, das ist das eine Thema. Ich habe auch noch eine Frage zu Ich mach dich besser.
Wie, Moment mal, stopp. Wie sind wir da jetzt verblieben? Das ist das eine Thema.
Ruft da einer aus Spanien, stopp?
Ja.
Ichmachdichbesser.com.
Ich habe eine stilistische Frage und das schließt so ein bisschen an das Problem, das Thomas letzte Woche hatte mit diesem WhatsApp-Video, wo man jetzt nicht genau wusste, wie man darauf reagieren muss. Und manchmal ist der Ton, den man anschlägt, in so halboffiziellen Nachrichten ja auch nicht ganz so einfach zu finden. Und wenn man jetzt Textnachrichten, wie auch immer, verschickt, Schmitti, Jakob, da müsst ihr mir mal kurz helfen, ob ihr das genauso empfindet wie ich. ich finde, man muss da sich selber manchmal ein bisschen im Griff haben mit den Formulierungen. Man darf nicht zu emotional darin sein, auch wenn das Standardfloskeln sind mittlerweile, weil ich finde, ich lese es schon immer noch so, wie es eigentlich gemeint ist. Wenn mich ein Amerikaner fragt, how are you? Dann sage ich, gut, mir geht's gut.
Ja.
Obwohl er das ja gar nicht erwartet. Und so geht es auch mit anderen Floskeln. Andere überlesen die und denken, ja, ist halt nett geschrieben und so. Aber wenn mir einer zum Beispiel jetzt, das ist noch nicht die Frage, wenn einer sagt herzlich und dann seinen Namen schreibt, dann empfinde ich das als herzlichen Gruß. Und wenn einer nur sagt lieben Gruß, empfinde ich den als lieben Gruß.
Okay.
Ich denke dann nicht, das ist einfach irgendeine Grußformel.
Ja.
Und es hat sich durchgesetzt, auch in Situationen, wo ich das unangebracht finde, dass man in so kurze Nachrichten, auch wenn die so halboffiziell nur sind, reinschreibt, freu mich.
Freu mich.
Ja, oh. Freu mich.
Mhm.
Und das finde ich schwierig.
Ja,
ich schreibe es auch manchmal dann so zurück, freu mich auch. Und dann fühle ich mich direkt wie so ein Elfjähriger, der sein erstes Date erwartet.
Oh.
Es ist so ein bisschen, wenn man ein Arbeitstreffen hat und es hat jetzt irgendwie lange nicht geklappt, irgendwie, dass man das jetzt macht und jetzt stehen die Sterne günstig und man kann sich nun doch mal zum Mittagessen, Lunch, so,
Lunch,
treffen
ja.
irgendwo in so einem, ne, sitzt man dann da. Ist ja auch gut, dass man das macht. Man will das ja auch machen, so. Es gibt was zu besprechen, wieso
man
nicht?
Man muss das auch machen. Ne?
Ja, dann sagt man ja dann und dann, so und so, freu mich. Und dann muss ich dann zurück, schlimmer finde ich eigentlich, dass man zurückschreibt, freue mich auch.
Das so, wird da so benutzt dann auch, ne?
Ja, wenn man nicht freue mich schreibt, heißt es dann, dass es mir egal ist?
Nee, das heißt sogar, dass
aber
du dich nicht
freust. Aber man könnte ja sagen, so, ich freue mich nicht, aber ich komme trotzdem.
Ja,
vielleicht freuen, reicht das.
Nee, was man schreibt, freuen ist ein großes Wort, aber ich habe Bock drauf oder so.
Nein, ich freuen ist zu viel gesagt, aber es ist gehört wird an dem Tag zu meinem beruflichen Alltag gehören.
Ja, ich finde, man muss aufpassen, dass man diese Floskel auch nicht inflationiert, so wie zum Beispiel tut mir leid. Man sagt ja andauernd, tut mir leid. Tut dir das wirklich leid? Ja, Entschuldigung. Wirklich? Ist das eine Entschuldigung jetzt von dir? Ja. Tut dir das wirklich leid oder sagst du das einfach so im Vorbeigehen, dann tut mir leid? Und so ist es auch mit Freuen. Ich freue mich auf den Urlaub. Ich freue mich aufs Wochenende.
Ja.
Ich freue mich darauf, wenn ich mal meine Ruhe habe.
Ja.
Ich freue mich.
Kühles Bier.
Auf ein kühles Bier. Auf so Sachen freue ich mich. Ja. Ich freue mich im Freizeitpark, wenn einer morgen sagt, als Kind habe ich mich gefreut, wenn einer seine Eltern überredet hat, ins Spaßbad zu fahren.
Oh,
und ich war der Auserwählte, der mit darf.
Ja.
Da habe ich mich gefreut. Da habe ich Telefonhörer aufgelegt und habe einen Freudentanz gemacht zu Hause. Habe zu gesagt, Arne nimmt mich mit ins Delfinabad nach Delmhorst. Und da habe ich mich gefreut.
Aber freut sich eigentlich auch wenig im Leben.
Ich freue mich doch nicht auf so ein Treffen, auch wenn das ganz okay wird.
Ja,
vielleicht,
stimmt.
Ich habe eine Lösung, Leute. Wenn man sich so ein bisschen autistisch gibt und dann einfach so ganz knallhart nachfragt, dann lass uns da treffen, aber erklär mir doch nochmal kurz, worauf du dich jetzt genau freust.
Peinlich!
Und das einfach so ein Ja durchziehst. Einfach immer fragst, so worauf genau freust du dich jetzt, weil ich bin einfach nur erleichtert, dass das Treffen zustande kommt.
Erleichtert ist auch,
erleichtert
ist auch viel zu groß. Du bist doch nicht erleichtert.
Ja. Erleichtert.
Dass man sich eher so, bin ich erleichtert, dass wir uns jetzt hier treffen. Also ich dachte schon, ich habe das wochenlang mit mir rumgeschleppt und jetzt fällt mir ein richtiger Stein vom Herzen, dass wir mal essen gehen hier. Boah, bin ich erleichtert jetzt.
Ich glaube, wir müssen einfach hier ein Plädoyer formulieren für eine absolute Ehrlichkeit in diesen Mails. Dass man wirklich sagt, hallo, man würde schon sagen, ich würde mich freuen, wenn wir uns treffen, ist ja schon falsch. Ich würde es gut finden, wenn wir uns treffen, damit ich das erledigt habe. Als Teil meines beruflichen Tages.
Sehr gut.
Und ich möchte verschiedene Fragen klären, damit ich persönlich weiterarbeiten kann. Du bist mir dabei eher egal, wie dein persönlicher Arbeitstag weitergeht. Und deswegen fände ich das gut, wenn das klappt.
Und wenn einer zu dir schreibt, ich freue mich, dann sagt man, ist ja ein Ding. Also ich freue mich jetzt nicht, aber ja, schön, dass du dich auf mich freust. Ich hoffe, das ist die Wahrheit, ansonsten bin ich nämlich beleidigt, weil angelogen werde ich auch nicht gern.
Ja, oder man sagt sogar, das ist mir eine zu große Hypothek, weil es wird nichts passieren, was dich tatsächlich erfreuen wird.
Ich kann mit dem Druck nicht umgehen.
Ja, genau. Also, ich werde dich gar nicht erfreuen, weil wir werden nur diese Themen, die mir persönlich für die Arbeit wichtig sind, weil ich dafür Geld kriege, besprechen.
Ja.
Ja.
Sag alles ab und meld dich wieder, wenn du dich nicht mehr freust.
Ja, genau.
Genau, also da habe ich keine Lust zu, mit so einer aufgekratzten Euphorie kann ich nicht umgehen.
Ja. Weißt du, worüber wir uns ja wirklich immer freuen? Dass Menschen sich die Zeit nehmen, diesen Podcast zu hören.
Ja.
Und da können wir uns ja einfach mal ganz von Herzen bedanken. Das ist immer schön, wenn ihr uns schreibt und dass ihr eine Freude hoffentlich damit habt.
Freut
und dass
ihr
überhaupt hier zuhört.
Freust du dich auf diesen Podcast immer?
Das ist eine der wenigen Sachen, auf die ich mich wirklich freue.
Thomas, freust du dich auf die Aufnahme von diesem Podcast immer? Sag mal.
In der Regel ja. Ich habe aber heute, das wollte ich auch noch sagen, kurz gemerkt, Ich bin so runtergekocht mit meinem Hirn und so im Poolmodus.
Da haben wir auch gemerkt.
Dass das heute wirklich so ein bisschen, ich muss zur Arbeit gehen war. Mhm. Also was wir nie wollten mit diesem Podcast und was ja auch vollkommen absurd ist, bei einer Stunde rumlabern. Ja,
finde ich, dann müssen wir aufhören
aber
jetzt.
Es war schon so ein bisschen, ich freue mich jetzt sehr auf den Pool und das meine ich so, wie ich sage.
Und ich finde das ganz schön, dass du so ehrlich mit uns bist. Dafür schätze ich dich sehr. Und auch, mir wurden zwei Sachen, das möchte ich jetzt noch klären, bevor wir hier die Klappen zumachen. Mir wird manchmal unterstellt, so kommt mir das entgegen, dass ich besonders mit dir, Schmitti, manchmal ein bisschen fies bin.
Ach,
dass ich immer alles, was du sagst, irgendwie so runtermache und dass ich dich dann immer der Lächerlichkeit preisgebe, auch wenn du ehrlich gesagt manchmal daran ganz schön mitarbeitest. Aber dass ich da immer mir die schwachen Stellen suche und da reinpiekse mit dem Finger.
Ja.
Wenn dieser Eindruck entsteht, mir kam es nicht so vor, mir tut das leid und ich möchte mal vor allen Leuten sagen, dass es nicht meine Absicht ist, dich hier runter zu machen, sondern dass ich dich schätze als Freund und als Podcast-Partner und als Kollege und dass ich dich doch lieb habe und dir deinen Urlaub wünsche, einen schönen Urlaub wünsche, gute Erholung und dass ich all die Sachen, die dir zugeschickt wurden, aufessen werde heute. Das wollte ich dir sagen.
Auto musst du dann stehen lassen.
Ja, doch, das
lassen,
ist aber sehr lieb.
Das war aber ernst gemeint. Das wollte ich einmal so sagen, weil wenn das so rauskommt, man muss auch mal sich dann selber kritisch hinterfragen und ich will hier nicht hier der Schulhofschubser sein.
Bist du aber auch nicht.
Ich kann aber eins sagen, auch zu deiner Verteidigung. Ich dachte jetzt auch schon oft, man kriegt jetzt wirklich oft was zugeschickt oder eine Nachricht geschrieben auf Instagram und Co. Und ich bin immer verblüfft, wie unböse wohl große Teile der Menschheit sind. Dass wenn wir uns irgendwie Gemeinheiten um die Ohren hauen, dann betrübt mich das zu keiner Sekunde. Das kann ich garantieren. Ich bin gewohnt.
Weil du gefühllos
und
bist.
Das ist nicht mal das Vorspiel.
Ja, du kannst sogar sagen, ich wäre gefühllos, mir alles scheißegal, aber wir haben uns schon Schlimmeres angetan als alles, was wir hier auf diesem Podcast, in diesem Podcast sagen könnten. Und dann sind wirklich, dann schreiben mir Leute und es ist wirklich fast rührend, die dann sagen, nimm dir das nicht zu Herzen, wenn die beiden mal wieder gegen dich, ich merke das gar nicht mehr. Ich merke das gar nicht, ich bin da taub geworden.
Ja, aber ganz ehrlich, also.
Nein, du bist auch
ihr seid der einzige Floskel für mich. So, egal was er sagt, habe ich alles schon mal gehört, denke ich überhaupt nicht mehr drüber nach.
Schmidt, du bist ja auch nicht, wie Jakob schon sagte, du bist ja auch nicht nur Opfer hier.
Nee, du bist auch Täter, ne?
Du bist auch Täter, du teilst auch schön aus.
Du hast auch in unseren Seelen tiefe Narben hinterlassen.
Ja, so, das war ein schönes Schlussplädoyer hier. So hatte ich das geplant.
Ja.
Dass wir uns gegenseitig.
Wären wir eine Ausfahrt früher abgebogen, ne? Dann wäre das wirklich schöner, das ist schöner
wie
Schluss
wie die
geworden.
Karriere von Thomas Gottschalk endet das Ganze hier. Also, Leute, das war Baywatch Berlin für diese Woche. Baywatch Berlin Summer Breeze.
Richtig.
Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr uns, wie heißt das, followen, überall da.
Ja,
alles.
Macht alles, was nicht Sex ist, könnt ihr mit uns machen.
So, also.
Und Leute da draußen, macht Druck auf Jakob und auf Klaas, dass sie in dieses Schlauchboot steigen und besteht darauf, dass es eine Summer Breeze-Folge aus dem Schlauchboot gibt, weil wenn der Druck nicht herrscht, dann werden die sich davon stehlen. So
Schmitty, du weißt ganz genau, dass dieses Thema aktuell bei den Anwälten liegt und dass wir jetzt erstmal sagen, wir warten jetzt mal ab, was die da am grünen Tisch rausfinden.
Schmittis, ich zähle auf euch.
Ja, genau. Die beiden sind aktiviert.
Ja.
Wir sind gespannt, was da kommt. Also.
Liebe Grüße.
Tschüss.
Tschüss.
Es gibt ja verschiedene Industrien, die sind jetzt nicht bekannt dafür, wahnsinnig sozial engagiert zu sein. Zum Beispiel die Modeindustrie. Da gibt es die Fashion Week in verschiedensten großen Städten auf der ganzen Welt. Und wenn wir ehrlich sind, da geht es um Geld, da geht es um Umsatz, da geht es um Oberflächlichkeiten. Das ist eben Mode. Und da geht es nicht um karitative Zwecke. Dennoch ist es gut, gerade in diese Branchen, die normalerweise nicht bekannt dafür sind, sich um Mitmenschlichkeit zu bemühen, wenn man dort Solidarität implementiert und sich überlegt, wie kann man denn aus dieser Branche vielleicht auch etwas Gutes machen. Das hat jetzt die Agentur Dojo aus Berlin gemacht, eine Aktion namens Verantwortung tragen. Es gibt auch ab dem oder seit dem 29.07. vielmehr eine Seite verantwortungtragen.org, da könnt ihr euch das anschauen und da werden Modepieces von bekannten Designern verkauft und der komplette Erlös dieser Sachen kommt der Aktion Sea-Watch zugute. Sea-Watch ist eine private Seenotrettungsaktion, die dafür sorgt, dass Flüchtlinge, die übers Mittelmeer nach Europa übersetzen wollen, in schiffbrüchigen Booten und lebensgefährlichen Situationen, dass denen geholfen wird. Da braucht es leider private Initiativen. Das ist nicht einfach, das kostet viel Geld und dementsprechend ist jeder Euro da gut angelegt in die Menschen, die dort retten und in die Materialien, die sie dafür brauchen. Das rettet Leben. Wenn ihr also da mithelfen wollt, dann guckt euch das mal an. Verantwortungtragen.org. Das ist eine von vielen Aktionen, die dafür sorgen, dass Aktionen wie Sea-Watch Geld bekommen. Und ich finde, so unterschiedlich wie diese Aktionen sind, so gut ist der Zweck. Und der heiligt jedes Mittel. Verantwortungtragen.org. Das Geld, was ihr dort umsetzt, wenn ihr möchtet, geht an Sea-Watch. Vielen Dank dafür.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Mhm. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass du es
postest. Genau. 8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.